Bits und so.
Die Meizel war schon genannt. Außerdem dabei FSTK Lokalisier McIntyre, Leo Becker.
Guten
Schlingwölfle.
Guten Abend.
Abend miteinander. Wie geht's denn mit Hardware weiter jetzt dann so demnächst? Und wann kommen dann da neue Geschichten? Also ich weiß ja nicht. Also gerade so mit Displays und so hat Apple ja jetzt so ein bisschen vorgefühlt mit dem Studio-Display und mit dem etwas größeren iMac-Display und das XDR bräuchte wieder ein Refresh. Und jetzt kommt aber als Gerücht so daher, sie überlegen an einem Display rum, was auch so ein Mac vielleicht ist oder nur ein Display für einen Mac, wo aber auch so ein Always-On Smart Home HomePod-Display drin sein könnte, was Widgets anzeigt oder so vielleicht?
Ja. Naja, also ich meine, das ist halt wirklich jetzt so der Stadium, wo halt mal einfach mal alles zusammenwirft. Also ich frage mich halt, was da wirklich für ein Produkt am Schluss rausfällt oder ob das eher so, also ich meine, dass bei Apple irgendwie das alles mal durchprobiert wird, ist ja eine Sache, aber ob wir da am Schluss wirklich sowas Greifbares dann sehen?
Oder ist das ein Modus von einem iMac? Oder ist das ein Modus von dem M-Chip, dem A-Chip, der in dem Studio-Display drin wohnt.
Ja, ich meine, das bleibt ja das alte Phänomen, dass dieses Studio-Display eigentlich viel mehr könnte, als es halt tut. Also ich meine, gerade jetzt solche Geschichten wie halt diese neue Widget-Ansicht, der Name mir natürlich gerade entfallen ist von iOS 17.
Standby?
Standby, genau. Ja, ist eigentlich ganz simpel. Also ich meine, solche Ansichten, dafür, dass das Display halt alle Bestandteile dieses Betriebssystems, Chip plus Betriebssystem einfach da drin vor sich hin schlummert, würde man sich ja schon wünschen, dass das auch irgendwie noch einen eigenständigen Modus hat, wo man eben keinen Computer anschließen muss, sondern das Display einfach selbst halt, das kann ja alles machen. Also ich meine, es sollte eigentlich alles machen können. Und es ist ein bisschen schade. Also ich finde es immer noch verschenkt, dass es das nicht tut.
Es hat halt, also zumindest das aktuelle Studio-Display, glaube ich, hat kein eigenes Netzwerk drin, kein WLAN und nichts. Also das müsste, das würde auch nur gehen, wenn der Mac, der dranhängt, da schläft. Oder das ist ja auch alles komisch. Also es müsste eine neue Hardware-Version sein.
Ja, eigentlich. Netzwerk ist natürlich tatsächlich wahrscheinlich ein Knackpunkt. Und man sieht ja auch, dass für die Firmware-Updates gehen ja auch nicht ohne einen Mac, wo du das halt alles drüber laufen lässt. Also es ist halt einfach nicht drauf ausgelegt. Aber es ist halt schade, weil es einfach so verschenkt ist. Also das ist auch gerade diese Netzwerkproblematik macht es ja wahrscheinlich auch unmöglich, das in irgendeiner Form jetzt softwareseitig freizuschalten oder nachzurüsten. Also wenn solange du das Display halt nicht eigenständig in dein WLAN bekommst, hilft dir das ja auch nichts, wenn da drauf iOS läuft.
Basti, meinst du, das ist ein Ding, so ein Rechner, der den ganzen Tag an, also es ist Strom war heute zu billig, aber also.
Nur bei Basti.
Heute würde ich den ganzen Tag laufen lassen, der wird 40 Cent pro Kilowattstunde zurückbekommen. ich weiß nicht, also der Rechner ist natürlich den ganzen Tag an, wenn man davor sitzt und das ist bei vielen Leuten ja auch so. Ich war, glaube ich, schon so lange nicht mehr bei Leuten, die Computer haben. Aber früher hat man das schon oft gesehen, dass so ein Rechner einfach immer lief. Also ich hatte das selber ja auch oft, dass man dann, also gerade noch so zu PC-Zeiten, aber das ist schon sehr, 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 sehr lange her. Und ich wüsste jetzt nicht, warum man das wollen würde.
Aber früher war das ja auch so ein Ding, dass man so für die ganze Familie, die hatte halt einen PC und da stand halt ein PC vielleicht, weiß nicht, im Wohnzimmer, Arbeitszimmer, was auch immer rum. Und den hat man sich halt geteilt und da gab es keinen User, sondern war halt irgendwie.
Ja, und hoch und runter fahren dauerte ja auch ewig und es gab ja keinen Sinn von der Standby und wir hatten ja nichts damals, gell?
Ja, ja.
Und das war schon ein bisschen furchtbar. Aber heute?
Aber ist das ein Ding, dass man sich so einen Küchen-iMac hinstellt oder so? Das macht doch auch niemand, oder?
Also finde ich ein gutes Konzept. Ist natürlich relativ schick, wenn man so in jedem Raum so einen eigenen iMac hat. Also Wohnzimmer-iMac, Küchen-iMac, Schlafzimmer-iMac, Flur-iMac, Begrüßungsraum-iMac, Garderobe-iMac.
Also bei meinen Eltern liegt so ein Küchen-MacBook Air rum. Das ist halt ein MacBook Air, was einfach in der Küche rumliegt. Das ist halt so ein olles. Und das ist halt noch über irgendwo. Dann klappen die es halt auf und dann guckt man da irgendwie ein Rezept nach und klappt es wieder zu. Und das war auch irgendwie alles, wenn man das iPad nicht benutzt, was daneben liegt.
Aber ich meine, als MacBook Air ist ja nicht so optimal irgendwie, als das ist ja selbst zum Rezept nachschauen schon. Ich meine, du musst halt aufklappen und dann ist wahrscheinlich irgendwie was und das funktioniert irgendwas nicht und dann kannst du auch nicht mit den Fingern rummachen, sondern.
Ja, das machen sie irgendwie nur, wenn sie eh schon am Tisch sitzen. Ja, also ich sehe deinen Punkt. Hm. Da wäre natürlich so ein drehbarer iMac schöner, der einfach so in der Mitte auf so einer Kücheninsel steht von der 40 Quadratmeter Küche. Hm. Aber da ist es natürlich nicht so. Aber jetzt auch wenn man mal so überlegt, ich habe auch schon oft nicht mehr so den Wohnzimmercomputer gesehen.
Also mir hat mal vor vielen Jahren jemand erzählt, dass der noch die letzte von ihren ganzen Kolleginnen ist, die irgendwie ein iMac zu Hause stehen hat im Wohnzimmer und alle anderen lachen sie dafür aus. Das war schon vor 8 Jahren oder so komisch, dass da jemand außerhalb vom Büro irgendwie einen richtigen Computer hatte.
Mhm. Ja, also wobei der iMac ja eine schöne Wohnzimmerkiste ist. Also ich meine, ein großer iMac, wenn halt, also ich meine, ist natürlich im Vergleich zu den Fernseherdimensionen, die inzwischen gang und gäbe sind, ist das natürlich ein winziges Gerät, aber der war ja, ich meine, als er einstmals mit Fernbedienung ausgeliefert wurde, war ja tatsächlich dafür konzipiert bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Also zumindest in vor allem diesem spezifischen Zeitraum, wo ihn Apple halt da so drauf hingeknüppelt hat, war das eigentlich so auch schon so ein Entertainment-Ding, was dann vielleicht schon fürs Wohnzimmer auch gedacht war und geeignet war.
Aber das war alles vorbei. Also ich glaube, ja. Das ist so, ich sehe ein, dass du so einen HomePod mit einem Display in die Küche stellst oder irgendwo auf den Counter stellst oder irgendwas, aber so diesen iMac mit Always-On-Display sehe ich jetzt irgendwie nicht.
Es ist so weird. Also ich weiß zum Beispiel nicht, wie ist denn das so in den Studentinnenbuden? Ist es da so, dass man dann noch einen iMac stehen, aber normalerweise auch nicht, weil den nimmst du ja dann auch nicht mit in die Vorlesung oder du hast da den iMac stehen, weil gleichzeitig der Netflix, nein, Apple TV Plus Gerät und großes Browsing-Gerät ist und dann nimmst du nur noch ein iPad mit in die Vorlesungen, weil was anderes braucht man nicht mehr. Und ich meine, also in den USA ist es ja auch egal, ne, ob du jetzt zu deinem Student Debt noch 30 Zoll iMac Schulden aufnimmst und ein iPad Pro, das ist ja dann auch schon egal. Mhm. Das macht das graut dann nimmer fett. Und ja, vielleicht ist es da so, aber ich weiß auch nicht, wie das denn so in den Dorms heutzutage ist.
Ja, also ich meine, kein Student mehr. Wenn du halt, kommt ein bisschen sicherlich auf einen Studiengang an. Also ich meine, für manche Sachen brauchst du schon einen richtigen Computer. Ich fand es sehr lustig, hat vor ein paar Tagen einer gebloggt. Ich habe mir ein iPad Pro zum Programmieren gekauft. Das war ein Fehler.
No,
echt.
No shit.
So Captain Obvious, danke.
Wow.
Das war nur zum Glück dein Geld, aber es ist wirklich. Aber für manche, in manchen Studiengängen kommst du sicher mit einem iPad durch. Aber auch dann, wenn du jetzt irgendwie deine Hausarbeiten oder irgendwas schreiben musst, brauchst du ja doch, also mindestens dieses Keyboard-Case oder halt dann doch einen richtigen Laptop. Und ansonsten auch zum Mitschreiben. Und so ist natürlich, wenn du mit einem Stift im iPad denkst, ja, aber ich weiß es nicht. Also deswegen kommt mir dieses Gerücht mit Standby-Screen auf einem auf einem iMac sehr seltsam vor.
Ja, also beim iMac ist es ja sowieso komisch, wo Apple am Schluss hin will. Also ich meine, der ist ja da und dann wird ja auch aktualisiert, aber nicht so richtig. Und jetzt hängt er ja auch schon ein paar bisschen wieder rum, ohne dass was passiert ist. Und eben, es fehlt halt das größere Modell. Und die Idee natürlich, diese mit dem iMac halt mehr noch zum oder ein bisschen mehr zu machen, weil der halt eben dieses Riesendisplay ist, was du halt irgendwo rumstehen hast, bietet sich ja vielleicht auch an. Aber ich frage mich halt tatsächlich.
Was ist denn dieses bisschen mehr? Was ist denn dieses bisschen mehr? Also wenn ich heute jemandem erzähle, dass ich einen 46 Zoll Fernseher zu Hause habe, dann werde ich einfach ausgelacht. Selbst von irgendwie 3-jährigen Kindern lachen. Die lachen sich dann kaputt. Und dass ich mit den Füßen nicht ans Panel komme, kommt dazu. Aber was würde man denn dann mehr machen, nur weil der 30 Zoll hat?
Nee, ich meine insgesamt mit dem iMac, jetzt nicht von der Größe her, sondern dass der einfach dadurch, dass er halt einfach ein Display ist, was rumsteht, man mit diesem Display halt ein bisschen mehr machen könnte, als halt einfach nur es anzuschalten, wenn du halt Computersachen machen willst und dann halt danach es wieder abzuschalten letztlich. Und daher der iMac jetzt mit dem M-Chip wahrscheinlich auch der Strom, ich meine, wenn das Display natürlich durchgängig leuchtet, weiß nicht, ob sie da irgendwie sich dann auch nochmal einen speziellen Modus ausdenken. Der Mac Mini zum Beispiel, der M1 Mac Mini, der verbraucht ja praktisch keinen Strom, wenn er an ist. Also das ist, da passiert ja letztlich nichts, wenn der nicht ausgelastet ist und wenn du da nur irgendwie so einen Sondermodus hast, um halt ein bisschen Kram anzuzeigen oder so ein in Anführungszeichen Smart Home Display oder eben das machst, was halt das iOS 17 Standby-Funktion macht, nur halt irgendwie auf dem Mac in irgendeiner Form gespiegelt ist, was halt irgendwie auf Widgets hinausläuft und ein bisschen Benachrichtigungskram und eventuell Fotos natürlich. Hast halt ein riesen digitales Fotodisplay halt. Wenn all solche Modi sind ja per se irgendwie auch nichts Neues. Wäre eigentlich vielleicht natürlich eine ganz nette Erweiterung. Und da sie die Funktion ja jetzt sowieso auf dem iPhone jetzt bringen, warum das nicht auch, also der Mac, das sieht man ja auch mit macOS 14, der verändert sich ja auch. Also sie haben ja diese sehr schicken Bildschirmschoner, die wir ja vom Apple TV kennen, die sind ja jetzt wie so ein, wie soll man sagen, wenn man den Mac mit macOS 14 aufweckt, dann kannst du das praktisch als so ein animiertes Bild haben. Da ist die Uhrzeit zu sehen und da ist natürlich dein Anmeldedialog mit Passworteingabe und da ist halt dieses bewegte Bild, was dich letztlich so, ja, du meldest dich an und dann geht es in deinen Wallpaper über. Mhm. Es ist also, ist nett gemacht und da kann man sich schon vorstellen, dass es so einen Modus gibt, der halt einfach läuft, wenn halt der Computer einfach so, wenn du den halt so laufen hast und Apple wird hoffentlich dann das in der Form gestalten, dass das natürlich entsprechend so energiesparsam wie möglich abläuft. Ob das dann so super sinnvoll ist, steht vielleicht auch nochmal auf dem anderen Blatt.
Ich habe mal den Energieverbrauch von zwei verschiedenen Fernsehern hier gemessen, wie viel die wir tatsächlich brauchen, weil der eine Fernseher, der hatte, oder das war so ein Display, so ein, wie heißt das denn? Wie heißt der Begriff, das für das Display, was keine Lautsprecher hat und kein Fernseher ist, sondern groß ist, was früher im alten Studio stand, Basti? So für draußen, für
Digital Signage?
Ja, ja.
Genau. So ein Signage-Display halt. Ne? Das hatte so einen Sticker drauf, so Energieeffizienz Doppel-G oder so. Furchtbar schlecht stand da drauf.
Ja, so gehört sich das.
Und ich gedacht, das ist ja furchtbar. Wie viel braucht das denn? So 150 Watt? So nix.
So okay. Immer beim Anschalten.
Also. Nee, auch wenn's normal läuft, 150 Watt ungefähr, okay. Dann habe ich das 65 Zoll OLED mal dagegen gemessen und das ist sehr dynamisch offensichtlich, je nachdem, wie hell das ist. Mhm. Und wenn halt da der Bildschirmschoner vom Apple TV läuft, dann hast du so irgendwie so einen schönen grünen Wald, so zu 100 Watt, 200 Watt. Dann kommt die Eiswüste, so 600 Watt.
Oh.
Sehr großer Unterschied.
Horror-Robben
habe ich nicht getestet, aber die sind aber auch sehr dunkel, die sind auch sehr stromsparend. Und ansonsten auch sehr deutlicher Unterschied zwischen, wenn du HDR hast und HDR voll aufgedreht ist, so wie zum Beispiel in der Arktis-Szenen vom Apple-Bildschirmschoner, dann zieht der einfach Strom wie doof.
Okay. Mhm.
Und also das ist ein Bildschirmschoner, aber das ist kein Energiespar-Dingens. Und vielleicht können sie da auch noch was, wenn dann irgendwann andere Display-Technologien in die Macs reinwandern, vielleicht könnten sie da auch noch was machen. Vielleicht ist es tatsächlich einfach nur der Lockbildschirm vom macOS. Ja.
Ja, also der ist auf jeden Fall nett. Und ich meine, wenn du den noch mit irgendwie ein paar, wenn da auch noch ein paar Widgets reinwürfelst oder halt irgendeine Zusatzkontextanzeige oder halt auch von mir aus irgendwelche Smart-Home-Zeug, also HomeKit-Zeug könntest du da ja auch in der einen oder anderen Form noch reinbringen. Das ist ja zumindest irgendein Status von irgendwelchen Sensoren oder von irgendwelchen Überwachungskameras anzeigt. Da kann man sich ja relativ einfach Zeug vorstellen.
Mhm. Ja. Und dann halt 30 Zoll iMac oder größer als 30 Zoll iMac. Was ist das denn dann? Also ich meine, ist das dann, was für ein Display schmeißen sie dann mit dem Riesending zusammen? Ist es dann, ist es dann der Nachfolger für ein iMac Pro? Ja, oder ist der, was für ein Chip kriegst du da rein und kriegst du halt, weil du zahlst ja dann für dieses sehr große, vermutlich sehr nette Display einen Haufen Geld, hast es aber dann wieder das alte iMac-Problem mit dem Rechner zusammengedongelt. Und die sind jetzt schon auf einem sehr hohen Niveau und wenn du dann M2 Ultra dort reinklebst oder sowas, der müsste ja schon auch eine Weile halten, aber hält er halt lang genug, um das Geld von dem 30 Zoll Display irgendwie reinzuholen.
Ja, kommt wahrscheinlich am Schluss einfach auf den Preis natürlich an. Also ich meine, der 5K iMac, muss man ja sagen, war ja immer extrem gut bepreist, wenn du so willst, dafür, dass du dieses 5K, wirklich gute 5K-Display halt bekommen hast und dann hast du halt den ganzen Computer noch dazu bekommen. Also so wie wir jetzt ja sehen, dass das Studio-Display kostet ja schon um die 2000 Euro und dafür hast du ja damals schon den kleinsten 5K, also kleinsten im Sinne von Konfiguration, 5K iMac hast du ja für diesen Preis auch ungefähr bekommen, mitsamt dem ganzen Computer halt dazu. Wenn jetzt dieser über 30 Zoll iMac halt ja gut, das ist jetzt wahrscheinlich absurd, aber wenn der halt 2500 Euro kostet und du hast halt dieses irgendein 6K-Display mit 32 Zoll, dann wäre das natürlich, also ich meine, das wäre absurd. Das kann er eigentlich nicht kosten. Der muss eigentlich 3000 aufwärts kosten. Und das wäre schon billig. Wir haben doch jetzt gerade gesehen, Dell hat doch gerade seinen Preis rausfallen lassen für seinen 6K.
Habe ich nicht gesehen, wie viel?
Echt?
Dieses super hässliche, ja. Also das mit diesem seltsamen, wo ein oben ist dünn, unten ist dick und dann ist irgendwie diese furchtbare Kamera dran. Ihr wisst schon, über welches Display wir sprechen.
Oh, ja.
Und ich habe jetzt den genauen Dollarpreis habe ich vergessen, aber das war so ungefähr, das lag so zwischen 3.000 und 3.500 Dollar, wenn ich es richtig
erinnere. 2.854,81 Euro.
Okay, das ist ja noch, dann ist ja, gut, der Dellpreis ist natürlich Euro. Sowieso wahrscheinlich Europreise ist ja also unter 3000 Euro dann sogar. Das ist ein
Schnäppchen quasi.
Das ist zwar sicher kein Schnäppchen, aber wenn du halt ein Display von dieser Größenordnung haben möchtest, ist der sicher, und die Hässlichkeit dieses Displays übersehen kannst,
unfassbar.
Ist das wahrscheinlich, und der hat einfach so jede Schnittstelle, die man sich in einem Display vorstellen kann.
Ich glaube, der müsste auch so ein bisschen Picture-in-Picture, wenn du zwei Rechner oder so Side-by-Side müsste der alles können. Ja. Und also wenn das der Europreis stimmt, dann ist der halt nur 1000 teurer als das Studio-Display. Und wenn du ein 5K, was haben wir? 5K 27 oder 6K 32, dann für den Tausender mehr. Das ist ja, wenn der an dem Mac ordentlich funktioniert und nicht rumspinnt und so großes Sternchen, Fußnote, wenn, dann ist das ja vielleicht eine ganz, ganz nette Geschichte. Ich weiß auch nicht, wie der jetzt auf dem Tisch Platz braucht und aufträgt und weiß ich nicht, aber
die Optik ist weiterhin ja das Hauptproblem.
Er ist halt schon ein Horrormonitor, aber es ist definitiv, füllt er eine Lücke, die im Moment sonst nicht bedient wird, glaube ich, in dieser Größenordnung und Auflösung. Gibt und vor allem, dass der unter 3000 Euro jetzt kostet, das ist schon, und der wird ja wahrscheinlich eventuell, ich weiß nicht, also die Dell-Preise sind ja auch, also haben wir ja auch bei anderen Dell-Displays gesehen, dass die ja auch teilweise echt, also preislich sehr attraktiv immer waren. Wirklich preislich attraktiv, nicht optisch attraktiv, nicht verwechselt.
Ja, das finde ich immer sehr lustig, wenn in Fernsehserien oder so Monitore von hinten gezeigt werden und die Logos abgeklebt werden mit schwarzem Band. Aber natürlich sind die Logos so in 3D da reingestanzt, dass du es immer lesen kannst. Mhm. Das ist immer der Dell-Schriftzug mit diesen vier Klötzen, dass du es sehen kannst.
Ja. Die Dell-Dinger, die kannst du auch so, glaube ich, meistens ganz gut erkennen, weil die dadurch, dass sie doch sehr oft seltsame Elemente haben, also sie sind halt eben nicht einfach nur so ein schlichtes Ding, wo du sagst, so wie diese LG-Kisten halt, also der LG, diese LG-Monitore, der auch der 5K und so, die waren ja nicht per se hässlich, aber es waren halt einfach so Plastikkisten, ne, ohne irgendwas Erkennbares. Was aber vielleicht ganz okay ist. Ich meine, hier mein HP-Monitor, der ist halt auch nicht. Das ist halt einfach irgendwie ein Plastikding mit einem Alu-Aufsteller und okay, das ist halt echt kein Drama. Es ist nicht so, dass ich da irgendwie verzweifeln würde dran.
Ja. Ich weiß es nicht. Was da auch jetzt tatsächlich gekauft wird, das weiß dann Apple und die können sich das dann überlegen. Aber ich glaube schon, dass halt irgendein größerer iMac schon noch fehlt. Ja, also. Man kann das alles ersetzen durch irgendein Display plus ein Mac Mini oder so. Das geht schon, aber es ist halt nicht genau das Gleiche. Ich weiß nicht, ob Apple jetzt, befragen die auch ihre Kundschaft oder schreiben die Kunden an, die bisher einen großen alten Intel iMac hatten, so was willst du denn als nächstes haben? Weil das fehlt ja schon irgendwie. Ich habe mir nochmal so ein iMac im Laden angeschaut, so ein 24 Zoll M1. Seidel hat auch gerade noch einen M1 iMac gekauft für jemand anders.
Okay.
Okay.
Für das jemand anders.
Küche.
Für sich selbst vielleicht einfach, ja.
Nee, ich weiß nicht, das wusste ich auch nicht, dass er hat sich einen refurbished M1 iMac bestellt und hat den in den Apple Store in München liefern lassen.
Aha.
Und Der war in Frankfurt, der ist dann nach München gekommen, hat er in München aus dem Apple Store rausgetragen und halt literally rausgetragen und bis nach Hause getragen. Das ist ja schon auch eine große Schachtel und so.
Ja.
Und hat das Ding dann weitergeschickt und hat es zu Hause eingerichtet, dann weitergeschickt.
Iron Seidel.
Ja. Und das ist ja schon ein Stückchen von dem Apple Store bis zu ihm nach Hause und also sein Ärmchen trainiert. Und ich glaube auch, Pro-Tipp nochmal hier, wenn ihr so ein Gerät aus dem Apple Store mitnehmt und vorhabt, das hinterher zu verschicken, dann fragt den Apple Store doch nach einer Versandverpackung. Weil die haben die oft noch. Weil das Ding ist auch mit einem Paket wahrscheinlich von Frankfurt nach München gekommen. Und dann kriegt ihr dort eine passende Versandverpackung.
Das hast dann nicht mehr so einen schönen Tragegriff im Zweifel dran.
Ja, das stimmt allerdings. Aber es gibt auch immer so ein, teilweise hatten doch eine Zeit lang, hatten die iMacs doch so dreieckige, käseförmige Schachteln.
Ja, die waren gut.
Das da kannst du aber lang suchen, bis du eine passende Kiste findest wahrscheinlich.
Ja.
Naja, ich weiß gar nicht, wie die M1-Preise von Apple jetzt sind. Wahrscheinlich schlimm für den iMac refurbished. Egal. Ja, ansonsten stehen sicherlich wieder neue AirPods an. AirPods Pro sind eigentlich ja relativ frisch. Die sind jetzt wahrscheinlich nicht direkt neu dran. Die AirPods dritte Generation, die sind auch noch relativ frisch. Also wahrscheinlich jetzt nicht für dieses Jahr, aber irgendwann, wenn sie mit AirPods wieder rumtun, müsste natürlich auch irgendwelche neuen Features kommen und da halt auch wieder die Health-Geschichten zum einen für Hören. Und wir hatten ja auch schon mal vor einer Weile gesagt, dass Hörgeräte jetzt in den USA dass praktisch jede Firma Hörgeräte anbieten kann, sozusagen. Ja. Da weniger Zulassungskrempel dazwischen ist. Und da könnten sie natürlich was machen. Und ansonsten auch andere Health-Sensoren, halt vorzugsweise irgendwas, was den Herzschlag, Blut, was auch immer dort abgreifen kann. Mhm. Temperatur.
Ja, wobei es halt, ja, ich meine, also da gibt es ja seit Ewigkeiten Patentanträge und alles mögliche. Also, dass sie da rumstochern in dem Bereich, ist, glaube ich, klar. Es bleibt halt die alte Frage unterm Strich, wie sinnvoll ist es? Also, wie viel, man gibt ja sicher Leute, die natürlich ihre AirPods irgendwie über lange Strecken des Tages mitunter tragen. Aber ist es halt so super sinnvoll, damit halt Temperatur zu messen? Ich meine, im Ohr ist sicher besser als halt am Handgelenk natürlich, aber was bringen dir diese Werte unterm Strich dann? Also das ist mir noch nicht so super klar, muss ich sagen. Also ich kann es mir bei den AirPods noch nicht so genau vorstellen, wo sie da hinaus wollen mit den Gesundheitsfunktionen und in welchem Kontext die funktionieren könnten und wann du da wirklich einen Mehrwert dann. Also natürlich, du hast halt einfach einen Messpunkt mehr, aber dadurch...
Ja, vielleicht auch für Leute, die keine Watch haben. Ne? Also wenn du auch einfach die ganze Zeit, wenn der getragen wird, halt auch Puls, Ruhepuls und so weiter messen kannst und den User informieren kannst. Ich weiß nicht, wie jetzt Körpertemperatur beim Training, ist das eine Sache, die man messen möchte?
Ja, auf jeden Fall, ja. Also wenn man das irgendwie sinnvoll tun kann, dann ist das sicher ein Ding, was du messen willst, aber auch bis jetzt die AirPods sind ja auch nicht super für Sport ausgelegt, muss man ja sagen.
Du könntest es natürlich mal machen, ne? Also den machst du halt AirPods Fit irgendwie draus oder irgend so ein Shit. Ja. Also ich habe hier so von Core so ein Body Temperatures Sensor, den du halt für den Sport eigentlich misst, um halt dann zu sehen, wann du einfach eigentlich überhitzt. Und das ist schon, also die Frage ist natürlich wieder, was machst du hinten raus, weil jetzt musst du das per Hand mehr oder weniger auswerten oder du hast jemand, der das für dich auswertet oder du hast halt irgendeine Spezial-App, die das für dich auswertet und dir beim Training dabei hilft. Das heißt, Apple Fitness Plus müsste sich irgendwie drum kümmern, diese Werte mit auszuwerten und dir irgendwelche Informationen damit zu geben. Was macht natürlich keinen Sinn, dass jetzt irgendwelche AirPods anfangen beim Training deine Temperatur zu messen und du kannst es dann nachher nachgucken, weil kein Schwein weiß, was sie damit zu tun haben. Also so ein Core-Body-Temperature-Sensor, den benutzen halt irgendwie Leute, also entweder ich, weil er den zum Testen bekommen hat und von nichts eine Ahnung hat, oder halt Leute, die sowas halt auf Profi-Level machen und im Zweifel auch Menschen kennen oder Trainer, TrainerInnen haben, die sich um solche Daten kümmern und dann sagen, ja, pass mal auf, ich weiß nicht, was sie ihnen sagen, weil ich kenne mich ja nicht aus, aber die werden ihnen irgendwas sagen.
Du musst mal auf deine Temperatur aufpassen.
Naja, also es ist tatsächlich witzig, weil du kannst halt einstellen, ab welchen Schwellenwerten du denn zu heiß bist. Also das klingt ein bisschen albern, aber und du siehst halt du kannst es halt dann irgendwie auch also wenn du Hitzetraining zum Beispiel machst, ist es relativ hilfreich. Aber ansonsten, ich weiß es nicht.
Es ist ja auch wieder das gleiche Spiel wie mit der Apple Watch Ultra oder solchen Sachen. das muss ja auch nicht wirklich sinnvoll sein, aber es kann halt ein Verkaufsargument sein. Guck mal hier, mit dem Ding kannst du jetzt auch deine, kannst du jetzt auch tauchen. Ich will aber gar nicht tauchen, aber ich könnte tauchen.
Ja. Ja, also ich meine, du kannst mit der Ultra aber schon tauchen.
Ja, aber ich kann nicht jetzt, tauchen.
Ja, ich kann ja auch nicht tauchen.
Ich will auch überhaupt nicht tauchen.
Ich will auch nicht tauchen.
Aber ist natürlich greifbarer, als zu sagen, du kannst damit tauchen. Und damit erzählst du auch gleich die Geschichte von also Tauchen ist gerade in der letzten Woche einfach auch ein sehr schlechtes Beispiel. Aber irgendwie von, so, du erzeugst gleich dieses Bild im Kopf von ich weiß ich nicht, finde ein Piratenschiff und berge einen Schatz und Korallenriffe.
Ja, und ja, und dann schwimmst du rum und siehst ein Seepferdchen, kommt eine andere Taucherin, guck mal hier Seepferdchen, dann heiratest du die.
Unter Wasser.
Sowas passiert doch nicht.
Ja, das ist dauernd passiert das. Wenn ich tauchen würde, was ich an Frauen hätte wahrscheinlich. Naja.
In welche Kategorie fallen eigentlich Seepferdchen, Basti? Weil die sind ja auch irgendwie auch Pferde.
Aber Pferde haben ja folgende Nachteile, um es zu sagen. Also zum einen sind sie sehr groß.
Ja.
Groß ist immer schon nicht so besonders gut. Und dann haben sie sehr große Nasenlöcher und diese großen Nasenlöcher, die sind einfach sehr gefährlich, die atmen dich ein, die typischen Sachen, was bei Pferden so passiert. Und dann, da ist der Kopf sehr lang und aber halt auch sehr groß. Und dann kommt ja das Schlimmste an Pferden dazu, das ist der furchtbar bestialische Gestank. Und Seepferdchenköpfe auch lang, aber halt nicht groß. Aber dadurch, dass sie, vielleicht stinken die wie Schwein. Aber ich weiß es nicht, weil ich bin unter Wasser und da rieche ich einfach. Also ich rieche da vielleicht auch selber nicht so gut, aber ich rieche halt nicht gut, weil ich Wasser in der Nase habe oder um die Nase rum. Und von daher gewinnen Seepferdchen, allein schon, weil sie so einen lustigen Kringelschwanz haben, den die normalen Pferde nicht haben. Vielleicht, wenn man die so hinföhnen würde, wäre vielleicht ein anderes Game. Aber haben sie auf jeden Fall nicht.
Also Seepferdchen, hopp.
Ja, richtig.
Okay, aber trotzdem, sie könnten die AirPod-Linie insgesamt, also die Funkkopfhörer von Apple, die haben sie jetzt halt geteilt in Beats und in AirPods. Da haben sie eine Unterscheidung drin, die scheinbar ganz gut funktioniert für sie. Und sie haben halt von den AirPods selber, haben sie halt selber nur die Pro und nicht Pro. Da wäre auch noch Platz für wahrscheinlich mehr. Also AirPods Fit finde ich eigentlich eine ganz hübsche.
Total.
Hübsche Idee. Nicht, weil die jetzt besonders viel sinnvoll wären, aber das ist einfach ein weiteres Verkaufsargument.
Genau, sie besetzen dieses Ding nicht, sondern also klar besetzen sie es mit Beats und das ist all Fun and Games, aber auf der anderen Seite ist es halt auch nur Fun and Games. Also wenn ich mir jetzt meine Beats Fit anschaue, die einfach so die ziemlich besten Sportkopfhörer sind, die ich jemals hatte, da ist aber Luft nach oben, weil spätestens, wenn ich mir angucke, wie gut und gleichzeitig komfortabel die AirPods Pro in meinen Ohren saßen, dann ist der Unterschied zu den Beats Fit Pro ist schon eklatant. Und die Beats Fit Pro sind, da ist das Ding groß und die haben einen ganz anderen Formfaktor. Und ich glaube, und natürlich haben sie auch einen anderen Appeal, weil es sind halt Beats und keine AirPods. Und da, ich glaube, da könnten sie einiges machen und sie könnten gleichzeitig sich die Android-App sparen, die sie nämlich für Beats mitliefern, die wahrscheinlich theoretisch auch mit AirPods funktionieren würde, weil eigentlich derselbe Kopfhörer technisch innen drin ist. Genau, aber von daher, ich würde es für sinnvoll sehen. Und hier, wenn du jetzt jemanden hast, der sich AirPods kauft und sagt, ich hätte gerne eigentlich auch Sportkopfhörer, dann weiß ich nicht, ob die Person sich Beats kauft oder halt nichts kauft, aber wenn du halt sagst, guck mal, wir haben AirPods Pro für dich, für deinen Alltag, wo die so super professional sind, die Noise Cancelling in der S-Bahn oder whatever machen und die du auch für Calls benutzen kannst und wir haben hier für dich, für nochmal für genau denselben Preis, die AirPods Fit und dann sagt die Person vielleicht, geil, dann kaufe ich halt ein zweites Paar Kopfhörer und dann sagt Tim, Geld, finde ich gut.
Ja, oder sie wurschteln das in die normalen Pro mit rein und dann hast du halt dort noch den Fitnesssensor und dann ist das halt auch ein zusätzliches Ding.
Ging natürlich auch, ja.
Und sie spielen natürlich auch, das macht jetzt in der Masse wahrscheinlich keinen großen Unterschied aus, aber sie spielen natürlich auch in die Vision Pro mit rein, dass du dort eben, wenn du den extra Sound haben willst, dass du da eben nochmal drauflegen kannst und dann deine AirPods mit der Vision Pro dort zusammen verwenden kannst. Ich habe noch ein bisschen mit diesem Sharing-Feature auf dem Apple TV rumprobiert, mit so zwei Pärchen von AirPods und das mal so ausprobiert und das hatte ich tatsächlich noch nie gemacht und das ist ja ganz lustig und das funktioniert auch, aber halt nur so, also es liegt auch daran, dass das eine Paar halt kaputte Batterien hat, aber das wenn die AirPods verloren gehen oder du holst dir irgendwie noch ein Getränk oder so und die gehen aus der Reichweite von dem Fernseher weg und du kommst zurück, dann sind sie wieder getrennt. Also du machst es öfters, wenn du nicht vor dem Fernseher festgezimmert sitzt, dann musst du die AirPods jeweils wieder koppeln. Und die Kopplung von diesem Sharing auf dem Apple TV, die geht entweder darüber, dass du zwei iPhones hast und die zwei iPhones sind auch dem Ding bekannt und dann sagst du Sharing und dann sagt das iPhone sagt dann, ich habe hier AirPods und gibt dann die AirPods an den Apple TV rüber. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, dass du die AirPods einfach nahe an den Apple TV hinträgst und dann aufklappst und sagst, ey, ich habe AirPods, willst du sie benutzen? Dann geht das auch. Wenn der Apple TV allerdings irgendwie hinterm Fernseher verbaut ist, dann kommst du ja gar nicht nah genug dran. Also es ist echt nett und es ist auch nicht direkt eindeutig, dass das nur mit Apple-Geräten funktioniert. Also er zeigt ja so Symbole an, welche Kopfhörer funktionieren würden. Und die Symbole sind halt für AirPods Max. Das sieht aber aus wie jeder normale andere große Kopfhörer.
Ja, ja.
Und der zeigt dir halt Beats. Da musst du halt wissen, wie Beats aussehen. Dann, ja, aber, und dann zeigt er dir AirPods. Und dann ist auch klar, was gemeint ist. Aber es könnte noch ein bisschen runder sein. Du musst halt jedes Mal über dieses Menü gehen, was wahrscheinlich auch die wenigsten Leute wirklich kennen, dass du dort reingehen kannst. Aber dann ist es eigentlich ganz nett, wenn du halt irgendwie Ruhe brauchst und die Kopfhörer dann geshared benutzen kannst. Ich weiß nicht, dass genau noch eine Einschränkung, du verlierst in dem Moment, wenn du Kopfhörer-Sharing machst, verlierst du auch Spatial Sound. Das geht nicht. Das geht dann einfach aus.
Ja.
Zum Beispiel. Und wenn dann zum Beispiel wenn das zweite Pärchen dann wieder wegfällt, dann geht in deinem AirPods Pro geht dann der Spatial Sound wieder an.
Mhm.
Zum Beispiel. Also so das, ich glaube, das ist auch kompliziert, aber es ist könnte noch runder sein, aber es ist halt einfach so kompliziert, dass es vielleicht nicht runter geht. Ja, also so wie halt insgesamt so Audio am Fernseher immer komplizierter wird.
Ja, das ist wohl wahr. Ja, also es ist, mit den AirPods ist relativ faszinierend, weil es auf einer gewissen Weise geht es ja, also es geht, ich meine, sie machen ja jetzt vor allem firmenmäßig natürlich einiges und haben ja ein Berg an Zeug natürlich nachgeliefert, gerade für die Pro-Modelle und jetzt kommt halt wieder der nächste Schwapp jetzt, zumindest für die AirPods Pro 2 mit iOS 17 dann im Herbst. Aber ansonsten sind die ja, ich meine, die AirPods Pro kamen praktisch auf den Markt und sind dann halt nochmal neu aufgelegt worden, jetzt für äußerlich ja auch unverändert. Und bei den normalen AirPods kam halt diese kleine Designanpassung, so dass die halt ein bisschen mehr wie die Pro-Modelle aussehen. Aber insgesamt, und die Max sind ja einfach da und dann nicht wieder angefasst worden. Also das ist so ein bisschen, also die haben ja wirklich sehr lange Zeiträume, so von eigentlich 3 Jahren oder 2 Jahren zumindest, in denen halt mindestens mal ein Modell auf dem Markt ist. Und dann kannst du so langsam von ausgehen, dass sich vielleicht wieder was tut. Aber ich denke, also ich würde es mir schon wünschen, dass bei den AirPods da für manches auch noch ein bisschen flotter vorangeht, weil sie da doch auch was die Form angeht. Also ich meine, die sind natürlich jetzt so, das ist halt einfach, da haben sie natürlich was gefunden, was irgendwie gut funktioniert hat und wo Leute sich dran gewöhnt haben. Und am Anfang war natürlich irgendwie, sieht komisch aus, wenn du diesen weißen Stab da aus dem Ohr hängen hast, aber das war ja was, was sich dann schnell gegessen hat. Aber vielleicht wäre es trotzdem auch nochmal interessant, AirPods halt irgendwie eine andere Form zu gießen als in diese, in der sie jetzt sind, seit 2016 letztlich. Ich meine, wenn du jetzt mal davon absiehst, dass der Stab halt Stäbchen kleiner geworden ist.
Und sie können natürlich, wenn sie im System noch so diese Hörtestgeschichte und Hörprofil erstellen Geschichte, wenn sie die dort einbauen, halt das, was jetzt zum Beispiel diese Mimi-App macht, da gibt es ja auch diese Systemschnittstelle, wo dann diese Hörtest-App dein Profil ins System geben kann und das System passt dann den ausgespielten Sound an deine Ohren an. Das, glaube ich, ist schon auch, es könnte halt dazu, also ich habe neulich irgendwo gelesen, dass gerade jetzt junge Leute haben tendenziell schlechtere Ohren als wir älteren Leute, weil die von den Kopfhörern so kaputt gemacht worden sind. Weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber falls das stimmen sollte, das ist einerseits schlecht, andererseits haben die dann auch ein großes Bedürfnis, neue Kopfhörer zu haben, mit denen sie wieder was hören können. Und dann könnte halt Apple auch sagen, hier guck mal, nimmst du ein iPhone und AirPods, weil mit denen hörst du wieder was.
Hören die aber vielleicht nur schlecht, also wenn ich mir, oh Gott, Wir klingen einfach so wie drei so alte Herren. Was daran liegt, dass wir drei so alte Herren sind. Aber wenn ich mir die Kinder, die Jugend heutzutage so anschaue, die haben ja immer Kopfhörer in den Ohren. Vielleicht haben die den Hörtest auch mit Kopfhörern in den Ohren gemacht und deswegen hören sie in Wirklichkeit gar nicht so schlecht. Also,
ja, aber ich meine, ist es nicht so, dass du heute, du brauchst ja jetzt gar keine Kopfhörer mehr, sondern du hältst ja dein Smartphone einfach irgendwie so hin und bläst da Musik raus, sodass es eigentlich gut für die Ohren ist.
Ja, möchte man glauben, aber warst du mal draußen?
Ja.
Also alle haben sie irgendwie Stöpsel in den Ohren und zwar immer. Also selbst irgendwie so, siehst irgendwie Kids mit ihren Eltern rumlaufen, mindestens ein Stöpsel ist halt immer im Ohr. Ich weiß nicht, ob sie das nur für Sprachnachrichten dann brauchen, um die Sprachnachrichten anhören zu können oder ob da auch die ganze Zeit Musik läuft oder weiß nicht, ob die wahrscheinlich alle bitten so die ganze Zeit. Und unklar, was die Kids die ganze Zeit so hören, wenn sie so unterwegs sind. Aber ich habe so das Gefühl, die hören irgendwie immer. Oder zumindest haben sie immer Kopfhörer im Ohr.
Naja, und wenn du halt ungeschirmte Kopfhörer hast und draußen unterwegs bist oder im U-Bahn, das ist halt draußen laut, dann machst du deine eigenen Kopfhörer noch lauter, um gegen den Lärm von draußen anzukommen, wenn die nicht geschlossen sind oder Noise-Canceling haben und dann hast du halt da nochmal mehr Lärm auf dem Ohr und keine Ahnung. Bei meinem iPhone ist hier der Earpiece-Lautsprecher ziemlich im Eimer. Das ist eigentlich brandneu und da kommt fast nichts mehr raus. Das muss ich mal demnächst wahrscheinlich tauschen lassen. Ich weiß nicht, ob sie das als Kompletttausch machen oder ob sie den reparieren können.
Sie können den sicher reparieren.
Ob sie den wollen, reparieren wollen. Genau. Oder ob sie das, das dann lassen. Na gut. Bits und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Language Tool. Das ist ein intelligenter Schreibassistent. Geht mal auf languagetool.com/bits, um die Basisversion gratis zu testen oder um Premium 20% günstiger zu bekommen. Das gibt's als Browser-Extension. Das funktioniert so in ziemlich allen mehrzeiligen Textfeldern im Web und ist auch in die meisten Schreibprogramme integriert. Sie haben jetzt zum Beispiel neu, das gibt auch eine Mac-Version und in der Mac-Version habt ihr jetzt neuen Support drin oder verbesserten Support drin für Slack. Für, damit ihr auch in der Firma irgendwie kompetent erscheinen könnt, für Word und für Teams, sehr wichtig, Teams, dass ihr da auch
Beste,
ne?
Ja.
Ihr könnt, sie haben an einem Menü extra, haben sie gearbeitet und sie haben eben neu diese KI-Umformulierungsfunktion. Ihr könnt dort Text reingeben und dann mit der KI den Text formeller schreiben lassen oder verkürzen lassen, um oder da flüssiger zu formulieren. Wenn ihr immer dazu neigt, die ähnliche Formulierungen oder die gleichen Wörter zu verwenden, dann habt ihr da auch die Möglichkeit drin, dass ihr euch von dem Language-Tool diesen Text umformulieren lasst und da vielleicht auch etwas kompetenter wirkt. Das geht auch in mehreren Sprachen. Ihr könnt auch hier zum Beispiel auswählen, das ist dann Englisch, dann schreibt ihr da Englisch rein, dann korrigiert ihr das auch dort auf Englisch. Das ist eben sehr viel mehr als eine einfache Rechtschreibkorrektur, sondern der hilft euch, Synonyme zu finden, stilistische Verbesserungen reinzutun und natürlich auch die anderen Sachen, die richtigen Anführungszeichen zu verwenden, Satzzeichen und so weiter, das richtig zu setzen. Testet jetzt mal die Basisversion ohne Nutzeraccount auf languagetool.com/bits oder spart 20% bei der Premium-Version. Die haben mehr Hinweise in Premium für Grammatik und Sprachstil und ihr habt dann die unbegrenzte Möglichkeit, mithilfe von KI die Sätze umzuformulieren. Probiert es einfach mal aus. Herzlichen Dank an Language Tool für die Unterstützung. Dann ist noch interessant, glaube ich, dass die Apple Card in den USA, die Kreditkarte, die dann unter Goldman Sachs rausgekommen ist und die aber von Apple ausgegeben, also die in der Apple Wallet hast du die Möglichkeit, eine Kreditkarte zu beantragen. Und die kam dann auch, also Platin-Karte kam dann nach Hause und so unterschiedliche Angaben von den Amerikanern, sowieso die wie das mit der Bonität dort funktioniert hat. Ja, also du musst da schon irgendwie deinen Credit Score haben und du musst da schon vom Goldman irgendwie genommen worden sein, aber die Eintrittskarte war grundsätzlich ein iPhone zu haben und die Wallet-App zu haben. Und jetzt hat in ein paar Jahren, seit das dabei, wie lange läuft das denn schon, die Apple-Card?
Schon lange in den USA.
Weiß nicht, also vier, fünf Jahre oder so?
Ja, also 5 Jahre auf jeden Fall, wenn nicht mehr.
Riesenreinfall für Goldman Sachs. Riesenverluste, weil die Leute ihre Rechnungen nicht bezahlen.
Also, Surprise! Auch wirklich, das haben wir ja noch nie gehört, dass das so ist.
Und das ist wohl mehr geworden als gedacht, dass der Goldman Sachs scheinbar raus möchte und Apple jetzt guckt, ob sie das vielleicht mit American Express irgendwie weitermachen. American Express scheint in den USA besser angenommen zu werden als hier. Hier gibt es schon auch so den einen oder anderen Laden, der das macht, aber auch genug Läden, die es nicht machen, weil Amex halt hier teurer für die Händler ist und sowas. Aber es ist schon interessant, also zum einen Apple bindet sich es nicht selber an Fuß oder Schuh oder wohin auch immer.
Auch nicht.
Sondern hat sich halt so die kleine, kleine sympathische Nischenbank Goldman Sachs genommen.
Ja, die Frage ist halt, ob wir zu dem Punkt kommen oder das an dem Punkt angelangen, dass sie sich halt doch mal selbst an den Schuh binden. Weil ich meine, offensichtlich stochern sie ja schon in die Richtung und machen ja so manche Sachen irgendwie schrittweise dann doch mal selbst oder wollen es zumindest selbst machen. Auch was jetzt eben schon Kreditvergabe dann oder Kreditwürdigkeit und Prüfung von Kredit, die haben sich ja auch schon Buden für geshoppt, die da genau in dieses Ding reinschlagen. Und Apple hat ja tatsächlich, und das haben sie ja auch gemacht, auch für Apple Pay Later oder machen sie jetzt immer noch, sie können ja sehen, ich meine, welche Produkte besitzt du? Ja. Und wenn jemand halt irgendwie ein iPhone 14 Pro Max und eine Apple Watch Ultra und ein MacBook Pro 16 Zoll besitzt, die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwie Geld du aus dem rausholen kannst, ist ja relativ hoch.
Oder dass er hoch verschuldet ist.
Oder er ist natürlich so maximal verschuldet, dass da ist überhaupt kein Geld. Aber ich meine, er konnte sich zumindest so weit verschulden, um all diese Produkte zu kaufen. Ich meine, USA funktioniert dieses Spiel wahrscheinlich auch immer alles nochmal ein bisschen anders als bei uns. Aber dieser Datensatz der Kreditwürdigkeit, den aufgrund von des Besitzes von Apple-Produkten zu erheben, ist natürlich vielleicht nicht so verkehrt. Es ist natürlich faszinierend, dass halt also die Apple Card, zumindest für Goldman Sachs, aus welchen Gründen auch immer, wir können da schwer reinschauen, offensichtlich ein großes Verlustgeschäft war. Und nicht nur die Apple Card, sondern halt insgesamt das Endkundengeschäft. Das scheint halt besonders tricky einfach zu sein. Wegen Leuten, die halt ihre Kreditkartenzeug halt nicht bezahlen. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert auf Dauer, weil ich meine, du hast ja dann irgendwann doch auch riesen Gebühren da drauf oder Zinsen und du müsstest ja eigentlich da einen Batzen an Geld abbezahlen, aber
ist mir auch nicht klar, wie das in den USA genau funktioniert und ob das noch so ein Ding ist, dass die Leute halt wirklich so dutzendweise Kreditkarten haben, dass du halt in der Post noch mehr Kreditkarten bekommst, mit denen du alten Kreditkarten abzahlen sollst. Und
das ist einfach der Hit.
Ja.
Das System, es wird einfach niemals langweilig, wenn man das von außen betrachtet.
Naja, aber wenn sie es jetzt irgendwie mit American Express machen, das wäre halt eine Bude, die halt auch in mehr Ländern verfügbar wäre. Die sind grundsätzlich, wären die hier auch verfügbar, sind aber relativ unattraktiv, weil sie halt bei vielen Händlern nicht angenommen werden würden in Europa. Oder wenn sie es halt selber machen, die Apple Cash machen sie ja mit einer anderen Bank in den USA. Das war irgendwie so eine Larifari, noch nie gehört, Green irgendwas Bank.
Ja, ja.
Und da gibt es halt, glaube ich, das geht als eine Visa raus, glaube ich. Und mit einer Visa bist du international, wärst du auch gut unterwegs. Und wir sehen ja auch, dass das in Europa kann ja jede Larifari-Bude kann ja über Umweg, Litauen oder irgendwas, kann an eine Banklizenz kommen, beziehungsweise machen sie es halt über eine andere Bank, die halt die deutsche Bank oder die nationale Banklizenz hat und dann kann die halt irgendwie Karten ausgeben. Also es gibt ja genug von diesen Fintechs, die so ähnliche Sachen machen. Alle nicht in dem Maßstab wie Apple, aber es geht ja schon, wenn man will.
Ja.
Und es wäre halt einfach ein weiterer kleiner Login zu sagen, okay, du hast halt auch noch dein Bankkonto an dein iPhone gebunden, dass du bloß nicht auf blöde Ideen kommst und ein Android kaufst.
Ja, klar. Also, das macht halt alles komplizierter natürlich, da rauszukommen. Ist natürlich auch sehr bequem. Also die Idee halt einfach natürlich, es war keine dumme Idee zu sagen, du kannst halt eine Kreditkarte dir direkt im Wallet praktisch aufsetzen lassen und dann hast du die da einfach, dass die dann natürlich nochmal dir eine physische Karte geschickt wurde. Es war natürlich alberner Kram gewesen, ne? Mit den Dramen darum, dass die Karte verkratzt. Ich meine, was für Geschichten wir da gehört haben, das war ernsthaft alberner Zirkus gewesen. Aber insofern denke ich, ist es halt immer ja schon komisch gewesen, dass sie halt den Sprung von diesen ganzen Finanzdienstleistungen, die nie geschafft haben, die außerhalb von den USA ernsthaft anzubieten. Und das ist ansonsten, ich meine, abgesehen von Apple News, was auch so ein komisches relatives Einzelding oder zumindest auf wenige Länder beschränkt ist. Aber alles andere versucht der Apple möglichst weit oder in möglichst vielen Ländern schon an den Start zu bringen. Und das würde sich ja auch anbieten, natürlich auch für das Finanzzeug. Auch gerade diese direkt, also Apple, was irgendwie Apple Pay Cash, ich weiß gar nicht mehr, ob es inzwischen noch so heißt. Ja, also die Direktüberweisung von Kleinbeträgen, die du halt zwischen zwei Personen über iMessage machen kannst. Solche Geschichten bieten sich ja an, die auch möglichst international umzusetzen, um die halt in allen Ländern verfügbar zu machen. Dann hast du natürlich die Problematik, dass sich Leute halt aus Deutschland in die USA Kleinbeträge überweisen wollen. Und dann hast du natürlich wieder einen ganzen Batzen an Problemen da dran hängen, die natürlich schwierig zu lösen sind.
Ja, also das waren eben, in den USA sind es halt eben keine Kleinbeträge, sondern da kannst du halt, Monatslimit war, glaube ich, $10,000 oder so. Also kannst du auch richtig
ja,
viel
relativ hoch, ja.
hin und her schieben. Ich weiß nicht, wie das, wofür das genutzt wird, ob die da auch irgendwie Probleme haben, dass da Sachen verkauft werden, die nicht verkauft werden sollten. Aber
ich meine, ich glaube, alles, was für irgendwas genutzt werden kann, wird auch für komische Sachen genutzt. Ich glaube, da gibt es keinen Weg dran vorbei.
Ja, aber mich würde schon interessieren, wann sie damit dann in Europa irgendwann mal auch aufschlagen und wie sie es dann hier spielen. Ob sie halt über irgendein Fintech gehen oder ob sie mit American Express hier anfangen, was wahrscheinlich Apple ist ja nicht blöde und ich nehme an, sie würden hier nicht mit American Express starten.
Ja, Apple müsste ja eigentlich einen sehr guten Einblick in die jeweiligen Finanzdienstleistungen der einzelnen Märkte haben, weil sie den ganzen Krempel ja hochgezogen haben für Apple Pay und damit genau wissen, dass sie und sich sogar zum Beispiel die Girocard Mühe gemacht haben, weil sie halt irgendwie gemerkt haben, okay, das ist ein Ding in Deutschland, was wir irgendwie machen müssen, auf Teufel komm raus, um halt Apple Pay zumindest eine Chance zu geben, auch eine größere Verbreitung in Deutschland zu finden. Und die Mühe haben sie sich gemacht. Also das heißt, da wissen sie auch sehr klar, und da wissen sie natürlich auch, dass American Express halt, ich weiß nicht, wie es in anderen europäischen Ländern aussieht, ob da...
Du siehst aber, das siehst du immer mal wieder. Also das sind die einzigen, wo man immer mal wieder sieht, no.
Und jetzt in Deutschland hören sie jetzt halt auf mit Maestro ausgeben und wollen mal sehen, wie das dann hier weitergeht. Also es kann ja durchaus sein, dass jetzt in Deutschland demnächst neue Kombinationen von Diensten auf einer Karte dann landen, dass du da halt deine Visa Debit und eine Girocard auf einer Karte bekommst oder solche Sachen. Das könnte jetzt demnächst passieren. Ich habe gerade eine neue Karte bekommen, die kam noch mit Maestro drauf und die hat an der Seite so eine Kerbe. Ist so eingestanzt, also an der schmalen Seite rechts ist eine kleine Kerbe eingestanzt und das soll für Blinde sein, um ihre Debit, ihre Kredit und noch eine Karte auseinanderhalten zu können.
Ach, interesting, okay.
Und das ist eigentlich die einzige Seite, wo es geht, weil die lange Seite brauchst du halt für Magstripe und damit sie im Automaten rein und raus geht. Und dann haben sie halt an der rechten Seite entweder eine runde Einkerbung, eine dreieckige Einkerbung oder eine eckige, also zweieckige Einkerbung, um das mit dem Finger füllen zu können. Aber ich weiß nicht, ob das Problem ist, dass du so deine Credit und deine Debit auseinanderhalten willst. Und du willst halt die von der Sparkasse und die von der Deutschen Bank auseinanderhalten eigentlich.
Und wahrscheinlich.
Also es leuchtet mir nicht ein, aber das ist so ein Ding, was Mastercard jetzt wohl bei neu ausgegebenen Karten teilweise macht. Ich habe meine Plastikkarten in den letzten Jahren, seit Apple Pay da ist, einmal gebraucht, um ein Mietauto auszuleihen. Da haben die drauf bestanden, auf die Plastikkarte.
Okay.
Haben sie gesagt, das Terminal behauptet, da würde jetzt Apple Pay gehen, aber sie haben behauptet, das mögen sie nicht. Und das andere ist für einen Geldautomaten, um kleine Scheine zu holen. Und sonst
Geld, also, ich meine, die einzige Lanze, die ich jetzt für eine Sparkasse brechen kann hier, ist, dass inzwischen jeder Sparkassengeldautomat einen NFC-Reader hat und ich da sogar das Handy hinhalten kann. Und dann da mit der Girocard, die da drin hängt, tatsächlich mir da Bargeld rauslassen kann. Das ist einfach immer wieder überraschend, dass das sowas funktioniert.
Ja, das ist tatsächlich immer wieder überraschend. Ich habe tatsächlich letztens einen Automat gefunden, der es nicht unterstützt hat, oder ich war zu blöd, um den NFC wieder zu finden. Also scheinen noch einzelne Ausreißer zu geben. Aber ich finde das auch ziemlich praktisch, muss ich sagen, natürlich. Das ist schon, ich habe auch, meine Karten sind bei mir im Portemonnaie und Portemonnaie ist halt irgendwie vielleicht nicht in der Hosen.
Ja, das ist das Problem.
Ja. Ja, also das, Aber ich meine, ich habe das Gefühl, dass sich das Ganze in Deutschland schon auch anfängt zu verschieben. Also auch gerade, weil die Banken, also merkst ja auch, dass die Banken keinen Bock mehr haben, irgendwie Filialen zu haben und das ganze Geldautomaten werden auch irgendwie, die musst du inzwischen erst teilweise ernsthaft suchen gehen. Und das ist ja so ein Ding, was dann natürlich auch eine breite Wirkung hat, wo Leute halt dann merken, okay, ich muss das jetzt irgendwie anders machen, als ich das halt die letzten 30 oder 50 oder 70 Jahre gemacht habe. Oder das funktioniert halt nicht mehr so in der Form, wie das so lange funktioniert hat. Und da gibt es vielleicht schon eine Chance, da eben auch nochmal mit neuen Produkten da in diesen Markt zu grätschen. Und ich glaube, also ich wüsste nicht, warum Apple sich da, also ich meine, wenn sie das jetzt wirklich auch selbst machen wollen, dann wäre das ja eine gute Gelegenheit, jetzt, wenn der Goldman Sachs sowieso raus will, dann halt zu sagen, okay, dann stellen wir es halt einfach auch wirklich auf eigene Beine. Oder sie haben halt gemerkt, okay, das ist so ein dämliches Geschäft und bringt irgendwie am Schluss nur Ärger, dass sie einfach keinen Bock hatten, weil ich meine, Apple hat ja sonst eine ganz gute, also ich meine, Apples Geschäfte und Margen, ich meine, Apple will ja keine Geschäfte machen, wo sie irgendwie, ja, weißt du, wo du irgendwie so eine Minimarge hast und nur Ärger. Das ist ja irgendwie nicht Apples Business.
Ja. Naja, sie müssen ja nicht in das Geldausleihengeschäft unbedingt reingehen. Sie könnten es ja als Debitkarte machen und dann kannst du halt nur dein Guthaben ausgeben. Dann ist das wenigstens das Schuldenbezahlen-Problem.
Ist eher,
ein anderes. Sie haben für Europa haben sie halt weniger Spielraum für Apple Cash Rewards, dass du halt irgendwie 1-3% zurückbekommst. Das geht hier schlecht, weil das die Gebühren nicht hergeben. Aber grundsätzlich kann ich mir schon denken, dass sie da irgendwann damit irgendwie anfangen und also ich meine, es mag jetzt auch an mir liegen, aber ich habe zum Beispiel wenig Bedürfnis für eine Kreditkarte von der normalen Bank, sondern das die Kreditkarten mit der schönen App und so, die kommen halt von irgendeinem Fintech. Ja, ja, weil die Kreditkarte von der normalen Bank, die ist halt, schickt halt im schlimmsten Fall monatlichen Brief mit einem Auszug oder sowas.
Ja, kann passieren.
Weil sie halt völlig hinterm Mond leben. Und das war durchaus mal anders. Das geht sogar für die Firma, dass ich da jetzt so eine Fintech-Karte habe, mit der ich meine AWS-Rechnung bezahlen kann.
Mhm.
Und die dann auch zum Beispiel, wenn du so einen Testzeitraum für irgendwas geklickt hast, dass dich dann die Bank erinnert, eine Woche bevor der Testzeitraum dann sich zum ersten Mal Geld abbuchen möchte, dass die Bank sagt, ey, du hast vor 3 Wochen ein Abo abgeschlossen, willst du das wirklich haben? Zum Beispiel.
Ja.
Also solche Sachen sind natürlich da ganz nett. Na gut. Wir müssen leider, es führt kein Weg dran vorbei, über den aktuellen Twitter-Zustand sprechen. Mir ist die Geschichte nicht ganz klar. Also, mir ist nicht ganz klar, was da los ist. Also zum einen gab es die Geschichte, dass Elon keine Lust hat, seine Rechnung bei der Google Cloud zu bezahlen. Und dass deswegen jetzt irgendwie am 1. Juli der ganze Mist umgefallen sei. So, ja, schon, aber eigentlich das Kerngeschäft von Twitter läuft ja nicht auf einer Cloud, sondern die betreiben eigene Rechenzentren. Das war ja auch genau die Geschichte, wo während der Übernahme eben spekuliert wurde, wenn Elon jetzt alle Leute rausschmeißt, die wissen, wo überhaupt diese Rechenzentren stehen und wo diese Computer sind und wo man diese Computer neu starten könnte, wenn man mal müsste. Das läuft eigentlich nicht in der Cloud. Vielleicht laufen andere Dienste auf Google Cloud und da hatten sie jetzt keine Lust mehr, die Rechnung zu bezahlen oder so. Ich weiß nicht, ob das wirklich damit zusammenhängt. Auf jeden Fall haben sie halt irgendwie wild angefangen, zum einen mal wegen den Bots, die scrapen würden.
Diese verdammten Bots, der hat doch auch einfach Bots geraucht, der Typ. Das hat er sich einfach ausgedacht.
Das ist wahrscheinlich gelogen, ja. Aber er hat auf jeden Fall, der Effekt war, dass du nur noch mit Login Tweets lesen konntest. Und dass du auch diese Vorschau diese OG-Tags, diese OpenGraph-Tags, mit denen die Vorschau in iMessage zum Beispiel erzeugt werden oder die Vorschau in einem Slack-Kanal erzeugt wird, dass die auch ausgeknipst wurden, dass du also nichts mehr gesehen hast. Du hast nur noch gesehen, ich habe einen Link bekommen, der geht zu twitter.com ohne Inhalt. Hast du angeklickt, dann bist du auf eine Seite gekommen, log dich mal ein.
Und das heißt, alle alten Links, die wir so hatten, ne? Die sind alle, die durch den Twitter-Shortener gelaufen sind. Die sind jetzt halt alle quasi im Eimer.
Genau, alle alten TCO-Links, alles weg.
Es ist ein FSM-Hit.
Die Sorge gab es ja schon lange, dass diese TCO-Links irgendwie verschwinden eines Tages.
tags darauf schreibt er dann, okay, jetzt machen wir Read Limits, ja, also Quota, ein Rate Limit, oder wie es so schön in der deutschen Version der Twitter-App heißt, ein Häufigkeitslimit.
Ja, das wow. ist gut.
Also das Häufigkeitslimit wurde dann überschritten und du bekommst pro Tag, kriegst du also ohne als nicht zahlender Kunde 600 Tweets zum Lesen. Inklusive alles. Deine eigenen Tweets, Antworten auf andere Tweets. Also wenn du 5 Sekunden gescrollt hast, bist du durch. Dann sagt er hier Häufigkeitslimit überschritten. Und wenn du zahlst, dann sind es 10-mal mehr. Dann kannst du 6.000 lesen, was mir auch am Tag im Leben nicht reichen würde.
Wenn ich Twitter mal... Hat er es nicht 5-mal schon wieder hochgesetzt?
Ja,
also,
ja
hat er, aber alle 5 Minuten geändert.
Ja, ja. Alles Quatsch, alles Dreck. Und jetzt ist halt da eine neue Auswanderungswelle wieder aus Twitter rausgeschwappt. Blue Sky hat es direkt umgehauen.
Das ist krass.
Und Mastodon hat auch ein bisschen geschwitzt. Der Herr Rochko hat sich beschwert. Doch, Elon, bitte nicht immer am Wochenende. Ich will mal an See fahren.
Finde es gut. Bitte solche besonders bescheuerten Entscheidungen mal unter der Arbeitswoche treffen. Statt der Wochen. Und da ist es in den USA ist ja auch noch ein langes Wochenende.
Ja, der 4. July ist noch am Dienstag. Und ich weiß nicht. Also das kann doch aber jetzt also wirklich keine Absicht sein. Dem muss doch auch klar sein, dass das Quatsch ist. Also dass du, selbst wenn du du willst ja, er will ja Werbung verkaufen.
Ja.
Er will ja Werbung in diesen Stream rein verkaufen. Und für mich zumindest, was ich an Werbeanzeigen in den letzten 2-3 Wochen gesehen habe, war zum einen noch so hochwertige Werbung hauptsächlich von Apple, und zwar für Apple Music und für Apple Classic Music. Und ansonsten so unterste Schublade, so Wish-Scam-Artikel.
Ja, richtig. Richtig. Das hat ja auch so eine leichte Diskussion ja aufgerufen, warum Apple eigentlich da immer noch Werbung schaltet. Und zwar ziemlich massiv, plus halt irgendwie sein Silo-Geschichte da.
Die haben eine komplette Folge von einer Fernsehserie da reingestellt.
Ja, einfach einen Stream auf Twitter. Und das ist ja auch, ich meine, das ist ja irgendwie auch ein Sonderdeal in irgendeiner Form, wo irgendwas an Geld wahrscheinlich fließt. Und plus halt, dass halt überhaupt ein Ding ist und ganze Folge halt einfach auf Twitter auszuspielen. Also das ist schon faszinierend zu beobachten, warum sie das jetzt machen. Also ich meine, es gab ja diesen komischen Aneinandergeraten zwischen Cook und Musk, und dann plötzlich ist er im Apple Park aufgetaucht, so ich bin hier über den Apple Park spaziert und gab es offensichtlich ein Meeting, und dann hat sich das so ein bisschen aus irgendeinem Grund bisschen wieder zusammengeführt, und dazu gehörte definitiv auch dieses Paket, Apple schaltet da weiter Werbung, und zwar ordentlich Werbung.
Aber sonst wissen wir halt nicht, also die Zahlen, die wir mal zwischendurch, wo Leute mal geraten hatten, sieht so aus, als würde sich der blaue Haken nicht allzu super verkaufen. Mhm. Ja? Teilweise wird der auch immer noch Leuten einfach gratis dran geklebt, die nicht wollen. Ja? Also die dann halt täglich ihren Namen ändern müssen, um ihn wieder zu verlieren. Damit es nicht so aussieht, als hätten sie gezahlt.
Der ist keine Auszeichnung, dieser blaue Haken. Also man kann jetzt sehr genau erkennen, auch weil natürlich in dem Push-Feed, wie heißt der?
Notifications?
Nee, der Feed mit dem der algorithmische Feed.
Ach so,
der
For halt, You.
For You, ja, genau, das meinte ich. Die For You-Ansicht, da siehst du ja auch, da sind ja auch immer natürlich Leute mit Häkchen, werden da ja auch bevorzugt gepusht, und da siehst du natürlich immer den besonders fiesen Schmodder. Der ist immer sofort an blauem Häkchen zu erkennen. Mhm. Also das ist auch faszinierend natürlich zu beobachten, wie du dieses Häkchen von so einem, ja, komplett gegen die Wand fährst.
Was aber genau ist jetzt das Problem? Also er meint, da würde zu viel gescrapt werden. Was jetzt sehr lustig ist, dass sie sich wohl bei dem Ausrollen dieser Sperre von diesem Rate Limit haben sie sich wohl selber noch in den Fuß geschossen, weil die Web-App, sowohl die normale Twitter-Web-App als auch die TweetDeck-Ansicht, die DDoSt dann den Server, wenn das Rate Limit zugeht. Mhm. Dann fängt also die Website an, 10-fach pro Sekunde Requests an das Backend zu schicken. Was sehr lustig ist. Da wird's nur schlimmer. Das war jetzt wahrscheinlich keine Absicht, aber sie hat ja auch nur alle Engineers rausgeschmissen. Ja. Und es sind wahrscheinlich noch hunderte Engineers, die nur bleiben, weil ihr Visum dran hängt an diesem Job.
Ja.
Mhm. Nach wie vor katastrophal. Aber was sollte das jetzt? Was gibt's da? Ist das eine Kategorie von Frage, die man da noch stellen braucht? Oder ist das einfach auch egal?
Nee, es gibt, glaube ich, einfach keine Erklärung dafür. Das bleibt halt danach. Ich meine, so wie es halt seit Wochen und Monaten jetzt schon geht, dass einfach unglaublich viele Sachen davon überhaupt keinen greifbaren Sinn ergeben. Und es unklar ist, ob die in irgendeiner Welt Sinn ergeben. Also, das ist, ich weiß nicht. Ja, also auf der einen Seite bleibt der Basispunkt, Twitter ist irgendwie immer noch da und es ist halt nicht völlig, noch nicht völlig irgendwie den Bach runtergegangen, aber es sind halt, es bröckelt und bricht halt an so vielen Stellen und dann gibt es halt immer wieder die Abwanderungen, die natürlich in verschiedenste Richtungen gehen und weiß nicht genau, wie andere Leute das halt erleben. Oder ich meine, Twitter war ja schon immer ein komisches Phänomen in dieser ganzen Social-Media-Geschichte und Es ist halt auch einfach nach wie vor auch traurig mit anzuschauen, unterm Strich. Weil es ist halt was, wo man sich eigentlich nicht mehr hinbegeben will. Und Reddit ist ja, hat es ja in Rekordzeit einfach auch hinbekommen jetzt. In wirklich noch viel schneller als Twitter eigentlich.
Ja, aber am gleichen Tag auch, dass so an beiden, also Reddit und Twitter an einem Tag komplett unbenutzbar werden.
Das ist schon faszinierend zu beobachten.
Also am ersten. Stell dir mal vor, was plötzlich an freier Zeit passiert ist. Wahrscheinlich ist ja gerade Erfindungen gemacht worden ohne Ende, Kinder gemacht worden ohne Ende. Leute haben irgendwelche Fastest Known Times aufgestellt. Weiß ich nicht, was alles passiert ist da draußen. Aber wahrscheinlich Bruttosozialprodukt des Jahrtausends, hoffe ich.
Naja, also in der Nacht vom Juni auf Juli ist dann eben auch, hat Reddit die Apps abgedreht, auch so ein bisschen zu früh, weil natürlich, egal. Und dann Apollo hat halt dann aufgehört zu funktionieren. Das war ganz interessant zu sehen. Er hat dann noch so Updates hinterhergeschoben, um zum einen, um seine Pixel-Pals zu exportieren. Ja. Dann kannst du die kleinen Tamagotchis dann in die andere App rüberziehen. Ja. Du kannst nochmal, wenn du möchtest, da ein paar Wallpaper kaufen, um ihn finanziell zu unterstützen. Und auch dieses Apollo hat jetzt auch diesen Screen drin, so möchtest du dein Geld zurückhaben oder nicht. Ja, also du kannst in deine Rückzahlung, wenn du ein aktives Abo hattest, kannst du die Rückzahlung ablehnen, damit er das nicht aus der eigenen Tasche zurückzahlen muss. Das gibt immer eine lustige Diskussion hinterher, weil so, der hätte es ja auch sparen können, so die Diskussion fand ich so ganz interessant. Die gab es auch bei Tweetbot schon mal, aber er schreibt halt in dem Text so, wenn du jetzt das Abo nicht zurück, also auf deine Rückzahlung verzichtest, dann muss ich das an Apple zurückzahlen. Mhm. Das stößt Leuten offensichtlich schlecht auf, weil die meinen so, ja, du hast ja dafür auch nichts geleistet. Du hast das Geld ja noch. Also das ist so ein bisschen, ja schon, aber nein.
Ja, das ist irgendwie,
also da würde natürlich, also die Person, die schon jemals mit irgendjemand aus der Buchhaltung geredet hat, zumindest in Deutschland, ich weiß natürlich nicht, wie das woanders ist, die würde sagen, ja, die hat das Geld noch, weil du für sowas machst du Rückstellungen in einem Betrieb. Und genau das, wenn solche Sachen passieren, dass du nicht einfach alles, was reinkommst, direkt verbläst in irgendwie luftgekühlte Porsches, sondern dass du für den Fall, dass solche Sachen passieren, dass du da einfach die Kohle, solange die Leistung noch nicht erbracht wurde, einfach noch irgendwo rumliegt. Und theoretisch, ja, sollte noch rumliegen und sollte in der Lage sein, zurückzugeben, aber auf der anderen Seite, euch geht es wahrscheinlich wie mir, ihr habt das Geld auch nicht zurückverlangt, weil warum auch, sondern im Gegenteil, ich habe nur irgendeinen albernen In-Head-Purchase gemacht, den ich nicht brauche, einfach nur, weil ich der Meinung war, dass das ein guter Typ ist, genauso wie ich das mit dem Android-Pendant dazu gemacht habe, weil ja, einfach alles ein Dick-Move größer als der andere, was ich nenne es jetzt mal alles soziale Netze angeht. Ja. Alles sehr traurig. Und aus irgendwelchen Gründen funktioniert bei mir übrigens Boost immer noch. Also die Android, der meiner Meinung nach beste Android-Reddit-Client geht immer noch.
Bist du eingeloggt oder nicht?
Ja.
Also es gibt noch den einen oder anderen Client, der halt jetzt noch ausgeloggt funktioniert für Reddit. Es gibt noch die Sonderregelung für blinde Geschichten und dann gibt es noch die Sonderregelung mit Narwhal offensichtlich, was auch noch ein Reddit-Client ist. Der hat sich wohl soweit dazu entschieden, einfach das Geld jetzt von den Usern einzusammeln und das einfach komplett an Reddit durchzureichen. Der sagt, verdient er halt nichts mehr und das wird halt auch ein relativ sportlicher Preis für die User, ich glaube $5 bis $7 oder sowas, und dann läuft es halt so weiter. Das ist halt auch nicht tragbar, also der muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Weiß nicht, wie das weitergehen soll.
Ja, ist mir auch unklar, muss ich sagen.
Ich habe jetzt so eine Seite auf meinem Homescreen mit den mit den toten Apps, so Tweetbot und Apollo jeweils mit Heiligenschein im Icon. Wenn sich das so fortsetzt, ich meine, was wollte man da noch sehen? So das Facebook mit so einem Heiligenschein, WhatsApp mit einem Heiligenschein.
Ja gut, aber da bist du jetzt bei den Haupt-Apps. Ja, ja. Das ist okay. Und ich meine, das sind ja jetzt sehr beliebte Apps, wenn Facebook ja überhaupt keinen Heiligenschein verdient.
Ja. Und tatsächlich ist ja die Auswahl von solchen Apps, die auf einen Third-Party-Dienst zugreifen, tatsächlich eher dünn. So viel gibt es davon nicht.
Ja,
das waren wahrscheinlich schon die größten.
Ja. Die größten waren das wahrscheinlich wirklich, ja.
Und dieses ganze Konzept ist insgesamt auch mit dem App Store nicht so richtig toll vereinbar. Also wir haben immer wieder die Geschichten, dass auch Apple solche Apps einfach nicht reinlässt, weil sie sagen, okay, du möchtest hier eine App für einen zum Beispiel Tesla-Zugriff bauen und dann wird die App nicht reingelassen, weil die meinen, dass du da die Tesla-Credentials stehlen würdest. Was du noch musst, weil bei Tesla gibt es bisher keinen ordentlichen Weg, um da einen Token rauszulassen.
Ja, also ich meine, es gibt ja einen Berg an Problemen und da gibt es auch einen Berg an Scams im App Store. Und der Klassiker ist ja so Meta-Ad-Business-Tool. So Business, deine Facebook-Kampagnen in dieser App. Aber die App ist halt nicht von Facebook, sondern von halt Entwickler Schnupsi. Und das ist halt sehr zweifelhaftes Zeug. Und insofern ist es da natürlich nicht so verkehrt. Ich meine, auf der anderen Seite da gab es ja auch bei diesen App-Ablehnungen ja auch oft so, dass halt Apple gesagt hat, ja, da sind irgendwie halt, die hatten ja sowieso das Basisproblem, dass irgendwie Social Media natürlich und auch Feedreader waren ja auch so ein Ding. Also Sachen, die halt Fremdinhalte darstellen, da sind sie ja immer mal bei der App-Prüfung halt über irgendwas gestolpert, was ihnen nicht gepasst hat oder was irgendwie nicht dargestellt werden sollte. Und haben sie ja immer gesagt, ja, das muss jetzt sofort, du musst da irgendwie einen Filter einbauen oder du musst das halt irgendwie, muss moderiert werden und da diese Inhalte wollen wir nicht sehen und so weiter. Und dann haben die Entwickler natürlich immer Hände über den Kopf geschlagen und gesagt, ja gut, ich bin als Feedreader, gerade als Feedreader halt, versteht niemand bei Apple, wie das funktioniert. Und ja, ich meine, der komische Kompromiss war ja dann, dass halt viele Sachen, alles, was ja letztlich ein Browser oder aufs Internet zugreifen kann, ist dann halt einfach 17 plus, ist halt, hat halt keine Jugendfreigabe mehr, wenn man so will. Und das ist natürlich auch alles ein bisschen komisch.
Gerade Tesla ist ein schönes Beispiel, weil bisher läuft es ja da so, dass du dort auf irgendeiner windigen Seite, glaube ich, deinen Username und Passwort eingibst, der spuckt dir dann einen Token aus und das kannst du dann wiederum in irgendeine App stecken. Das ändert sich gerade bei Tesla, die machen jetzt gerade so ein Ding eben offensichtlich auf, dass da Dienste, die halt irgendwas mit deinen Fahrzeugdaten tun können sollen, dass die dann da tatsächlich mit einem offiziellen normalen Weg drankommen und also es gibt ja tatsächlich so eine Reihe von, also zum einen solche Apps, die halt dein eigenes Fahrverhalten und dein Verbrauch und sowas dir rauslassen. Zum anderen Apps, die halt irgendwie Remote-Hupen auf die Apple Watch bringen oder solche Sachen, was auch lustig sein kann.
Ja, macht Sinn. Ist auch wirklich gut. Ich habe das ein paar Mal schon benutzt, ist aber der Hit.
Und zum anderen halt hat Tesla auch offensichtlich für Mietwagenfirmen oder Firmen mit vielen Autos, haben sie sowieso schon so eine Schnittstelle, um zum Beispiel die Supercharging-Abrechnungen rauszuholen und dann Kunden weiterzugeben oder deinen Mitarbeiter irgendwie deine Stromdaten da rauszulassen. Also solche Sachen machen ja durchaus Sinn. Ist nur bisher mit dem App Store halt teilweise schwierig gewesen. Und jetzt halt diese ganzen Apps, wohin wandern sie halt ab? Also Blue Sky ist halt jetzt, da hat sich halt so eine gewisses Subset von Twitter-Usern darüber verzogen, macht teilweise sehr lustige Witze so über Sexy Alf und solche Sachen. Ich werde mal die Sexy Alf-Geschichte nochmal, die Saga nochmal linken. Okay,
das ging offensichtlich an mir vorbei.
Wenn du einmal Sexy Alf gesehen hast, dann das cannot be unseen.
Das wird
vielleicht lösche ich jetzt direkt immer Blue Sky.
Auf jeden Fall.
Von den richtigen Leuten hier hat mir noch niemand Sexy Alf hier reingeschoben.
Da gibt es das eine sexy Alf-Foto und dann gibt es noch ganz viele andere, die dann noch in mehr Details gehen. Das ist sehr verstörend.
Okay.
Und natürlich mit Mastodon und Fediverse und so weiter. Ist die Frage, ob im Fediverse vielleicht Instagram, Facebook mitspielen möchte. Da ist diese App hier im Play Store aufgeschlagen und sofort wieder verschwunden. Die heißt Threads by Instagram. Und das ist also mehr oder weniger, ja, ActivityPub an Instagram-Accounts gebunden und sieht dann, die App selbst sieht aus wie Twitter oder Mastodon. Sieht vielleicht, hat der Zuckerberg Morgenluft gewittert und versucht da irgendwie dem Twitter, dem aktuellen Shitshow-Twitter halt irgendwie Leute abzugraben. Weil Instagram ist nicht so weit weg von der Short-Mikroblogging-Geschichte. Ja,
ja. Ja, ja bloß halt, dass das ganze Kommentarsystem, also es sieht ja auch ein bisschen aus wie einfach Instagram-Kommentare halt in so einen Client gegossen nochmal. Also es sieht halt auch nicht so sonderlich verkehrt aus, muss man dazu sagen. Also es ist relativ faszinierend, so jetzt, was man halt von den Screenshots so erkennen kann. Also sicher interessant, was sie da letztlich mit für ein Ziel verfolgen und ob das irgendwie jetzt einfach nur so mal ein bisschen reingekipptes Experiment ist, aber der Zeitpunkt oder die Chance, glaube ich, da nochmal einfach einen Berg an Leuten mit abzugraben, die du halt sowieso, also von deinen Nutzern, die du ja sowieso schon hast und dann die da noch mit reinzunehmen aus dem jetzt bei dem absoluten offensichtlichen Twitter-Selbstzerstörungsphase. Vielleicht nicht so dumm.
Wird das was? Sollte man da, also Diskussion auf Mastodon ist jetzt halt so, sollten Admins direkt einfach alles, was von Instagram, Facebook kommt, da wegblocken, dass die bloß da nicht mitföderieren? So, nee, eigentlich nicht.
Wenn ich das noch höre, möchte ich eigentlich irgendwo hinfahren und einfach Ohrfeigen verteilen, weil ihr habt das Internet nicht verstanden offensichtlich. Also ich verstehe so ein bisschen noch mit wie sowas wie wir föderieren nicht mit Nazis. Am Schluss ist das aber halt wie in einer Demokratie auch. Die müssen wir halt aushalten können und wir müssen da halt vielleicht stärker sein als die. Wäre aber halt hardcore dumm. Also man kann ja politisch, in Anführungszeichen, politisch sagen, ja, aber nein, den Mark wollen wir nicht in unserem Fediverse haben. Aber dann hat man wieder nicht verstanden, wie das läuft. Da sind die Leute schon. Du musst nichts tun. Also wenn wir reden hier nur über alles, was wir haben, extrapolieren wir aus irgendwie drei Screenshots aus dem App Store raus.
Ja.
Du musst nichts tun als Mensch, der schon Instagram benutzt, sondern du hast da schon einen Usernamen. Zack, bumm, du musst also dir bloß diese App installieren und dich mit deinem Instagram-Account einloggen und schon hast du deinen Fediverse-Account und kannst, du musst nicht mal was vom Fediverse wissen, das macht es eigentlich noch attraktiver, weil das ist ja so eins der Pferdefüße und Pferdefüße einfach gruselig. Und deswegen auch noch eine Sache, Grund besser, warum hier, wie heißen sie, Seepferdchen, die besseren Pferde sind, weil sie keine Füße haben.
Keine
Pferdefüße haben, ne? Also das ist einfach
sehr wichtig. Einfach gar keine Füße.
Eben, richtig.
Und sehr gruselig.
Das heißt sehr Huf, bei Pferden heißt es Huf.
Pferdefüße. Und damit hast du halt sofort eine Userbase und die müssen nichts wissen. Das tun die meisten Leute auf Instagram auch nicht. Und das ist einfach wundervoll. Und damit hast du plötzlich ganz viele Leute zum einen im Fediverse und kriegen die vielleicht irgendwie mit, wie ist dieses Fediverse, können aber halt auch in ihrem eigenen kleinen Lockerroom, den sie eh schon haben, nämlich diesem Threads-Universum, können sie sich bewegen und bitte nicht zumachen. Das Erste, was Chaos Social machen wird, ist den Link zu Fediverse zu machen, weil die machen halt alles zu, aber anderer Rant, der an eine andere Stelle gehört. So.
Ich schreibe mich auf. Naja, also ich wünsche keinerlei Erfolg für irgendwas, was aus dieser Firma Meta rausfällt. Weil die haben bewiesen, ja. die hatten die Chance und haben es in jeder Richtung versägt. Es ist aber trotzdem erfolgreich und es ist schwierig, aber jetzt abdrehen würde ich es deswegen auch nicht. Ja, wenn halt dann die User mit ihrem Instagram-Account daherkommen, so sei es. Ja, kann man auch nichts machen.
Ja, yeah. Warum auch nicht?
Ja.
Ich sehe das, die Problematik da auch nicht, muss ich sagen. Also ich meine, ich verstehe die Abneigung kann ich durchaus nachvollziehen, ja, aber ich verstehe diese Abschottungstendenz verstehe ich nicht.
Ja. Also ja, ich weiß nicht. Ich habe euch mal Sexy Elf geschickt.
Hilfe.
Ich traue mich, ich habe gesehen, dass da eine Nachricht kam.
Nicht ins Leck schauen.
Vielleicht, jetzt Vorsicht. Guck mal, oh. So furchtbar.
Okay. Also, okay. Ich meine, Alf ist natürlich auch wirklich, also Alf ist auch ein besonders schreckliches Wesen. Muss man ja dazu überlegen.
Es wäre noch viel besser, wenn ich nicht ungefähr die gleiche Frisur hätte.
Jetzt musst du nur noch solche Hosen besorgen und dann, es gibt das Bild auch noch ohne Hose, das ist noch lustiger, aber das erspare ich euch jetzt.
Ja, das ist gut.
Wow. Okay. Ich weiß auch jetzt gar nicht so recht, wie ich darauf reagieren soll.
Okay, gut. Aber das ist so ein Blue Sky-Ding, da haben sie sich halt ein bisschen ausgetobt mit solchen Sachen. Ja. Ich glaube aber auch, dass das Blue Sky zum Beispiel, das wird wahrscheinlich in der Form jetzt nichts, aber um das Blue Sky-Protokoll herum könnte natürlich auch sowas entstehen. Ja, also die könnten sich natürlich da jetzt, wenn das Blue Sky-Protokoll irgendwann mal fertig wäre und das offen wäre, zum Beispiel auch zu einer Brücke zu Mastodon und ActivityPub. Das könnte man sich natürlich auch denken, dass es dann halt Inselbildung von verschiedenen Protokollen gibt, die halt irgendwie niemandem gehören und wo dann auch Brücken entstehen könnten. Dann hast du halt irgendwann E-Mail wieder neu erfunden. Das wäre vielleicht auch eine, ich weiß es nicht. Es ist alles.
Ja, also klar. Das ist ja so die faszinierende Basis dann am Schluss, sich zu überlegen, dass du praktisch einen Mikroblogging-Dienst, der so ungefähr ist wie E-Mail, am Schluss bei herausfällt, was aber natürlich auch einen Berg an Problemen dann noch mit sich bringt. Also auch, wenn du dann auch sagst, vielleicht hättest du ja für Direktnachrichten gerne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und solche Elemente, die dann auch hochgradig komplex werden, obwohl wir da halt sehen, wie die EU manövriert mit ihren ganzen Interoperabilitätsvorgaben für Messaging-Dienste, da wird ja unter Umständen fällt da ja noch was Interessantes raus, weil es wird ja durchaus da jetzt an einigen Initiativen gebastelt, wie du halt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in dieser Interop plus Ende-zu-Ende-Verschlüsselung halt hinbiegen könntest, wo wir halt auch wieder so ein paar vielleicht neue interessante oder alte neue interessante Ansätze sehen und was am Schluss dabei rausfällt, wenn die Großen dazu halt gezwungen werden, da auch ihre Messenger zu öffnen. Also das können wir nächstes Jahr, werden wir das sicher beobachten können. Das Lustige ist ja bei diesen komischen Clients und komischen Netzwerken, neben Blue Sky gibt es ja auch noch Noster ist ja auch noch so ein Ding, ja, oder ist zumindest nicht wirklich ein Ding, aber es ist halt Jack Dorsey macht da halt rum und jetzt gab es natürlich das erste App Store Drama mit diesem Damus Client, die ihre Bitcoin-Trinkgeld-Funktion da integriert haben und dann halt Apple gesagt hat, nein. So, Achtung, hier, Bitcoin-Zahlung, so, wenn hier Content freigeschaltet wird, dann muss natürlich sofort das über In-App-Käufe laufen, weil da wollen wir natürlich 30% von. Und dann hat sich Damus offensichtlich beschwert und gesagt, ja, das ist halt, es schaltet ja keinen Content frei, sondern du gibst halt nur Trinkgeld mit über dein Wallet deiner Wahl praktisch. Und wir verdienen auch nichts dran mit, so zumindest die Aussage. Ja. Und da sind sie aber bis jetzt offensichtlich noch nicht mit durchgekommen. Also das ist auch faszinierend zu beobachten, dass das offensichtlich sehr schwierig ist, eine Funktion, also irgendwie ein Netzwerk zu basteln, wo du halt an den, in dem Fall jetzt Apple oder bei Google wird es wahrscheinlich relativ ähnlich sein, halt am Plattformbetreiber vorbeikommst, der halt für jede In-App-Transaktion halt auch mitverdienen will. Und das sind ja letztlich nur Apple und Google, weil die sind halt die einzigen beiden großen Plattformen, die übrig geblieben sind, die da noch eine Rolle spielen. Und das macht ja manche Sachen einfach extrem komplex halt. Also wenn du da irgendwie versuchen willst, neue Sachen, neue Bezahlmodelle und Zeug auf die Beine zu stellen, ist es einfach, ist es knifflig.
Ich muss mich nochmal bei der Mastodon Web App entschuldigen. Es ist nicht der schlimmste Client für ActivityPub. Es gibt auch noch dieses hier.
Oh, wow.
Das, ist das wollte ich vorher gerade raussuchen. Ich habe jetzt eine halbe Stunde rumgebastelt, um hier die richtige URL zu raten, weil das URL-Format von diesem Ding ist auch anders als das von Mastodon. Da ist es nämlich nicht domain/@user, sondern domain/user ohne Ad, damit du auf jeden Fall maximal verwirrt bist. Wenn du aber diesen User in einem anderen Client suchen möchtest, dann sagst du @username@domain. Also es ist dann doch wieder mit dem Ad. Es ist also, auf jeden Fall wollte ich euch hier, jetzt ist jetzt schon zu spät, aber ich wollte gerade hier zeigen, dass dieser Kollege, der Herr Zhou Wei Zheng, der hat geschafft, 3D-Bilder aus dem Simulator rauszubringen, nämlich linkes und rechtes Auge. Wenn sich dieses Bild jetzt auf den 3D-Fernseher gibt und da die Brille aufzieht, dann siehst du dadurch den 3D-Effekt zum Beispiel. Der hat das geschafft. Ich wollte das nur vorher zeigen, weil du siehst hier, dass der Erdball, hier verdeckt er das Objekt nicht und hier verdeckt er das Objekt zum Beispiel. Der 3D-Ball heißt Erde. ich wollte es nur vorher zeigen, jetzt ist es zu spät, aber ich wollte auch darauf hinweisen, dass die Web-Infrastruktur von diesen ganzen Web-Apps, die ist nicht in Ordnung. Also jetzt zum Beispiel dieses Ding da und die Mastodon-Web-App und die Lemmy-Web-App, das ist alles ganz furchtbar. Wenn das mal ein bisschen besser wäre, das wäre schon sehr viel gewonnen, aber da bewegt sich relativ wenig. Und wenn halt auch die URLs irgendwie, wenn du das im Web auch benutzen kannst, ohne eine App zu haben, auf dem Smartphone oder so, das wäre auch noch ganz, ganz hilfreich. Aber es ist so wackelig und es lädt oft nicht und die Notifications kommen halt irgendwie spät oder ich kann auf meinen eigenen Post nicht antworten. Ich konnte jetzt auf Twitter auf meine eigenen Posts nicht mehr sehen. Ich wollte nochmal meine Hetzel.net-Adresse retweeten und ich konnte meine eigenen Tweets nicht mehr sehen, weil mein Limit erreicht war.
Okay.
Hat er mein Profil aufgerufen und dann steht so keine Tweets, weil ich kann es nicht retweeten, weil du musst erst warten, bis du wieder eine Quota hast.
Okay.
Oh Mann.
Ja, also das ist ein bisschen. Okay. Aber es ist ein interessanter Punkt, weil dieses Social Web, dieses Web 2.0, das ist einfach ist tot. Web 3 haben wir übersprungen. Jetzt sind wir irgendwo bei Web 4 oder 5 und vielleicht wrappt das irgendwann around und dann sind wir bei Web 2.0.
Ja gut, da muss halt wieder alles aufbrechen. Das ist ja der Versuch letztlich mit all den dezentralen Ansätzen da wieder hin zurückzusteuern, wo wir schon mal waren, in einer anderen Form natürlich. Aber das Web war mal gefühlt ja relativ offen, oder? Ich meine, es war ja völlig fremd, dass ein Dienst irgendwie keine Schnittstelle hatte, sondern alle haben in irgendeiner Form zumindest irgendeine Art von Daten aus sich herausholen lassen, was auch nicht unbedingt immer vielleicht gut gewesen ist. Ich meine, du hast ja auch gesehen, dass was an Daten irgendwie aus Facebook rausgeholt wurde, damit wurde dann vielleicht halt auch komischere Sachen gemacht. Also insofern kann man auch das Argument führen, dass es gar nicht so, dass es in manchen Fällen gar nicht so verkehrt war, diese Schnittstellen irgendwie dichter zu machen. Aber auf der anderen Seite hast du halt dann diese komischen Silos, die halt übrig geblieben sind. Und dann fingen die Silos noch an, ihre letzten verbliebenen APIs dicht zu machen oder irgendwie alberne Preise zu verlangen. Ja, und jetzt sind wir halt da, wo wir sind.
Ja, also ich bin jetzt was Twitter angeht, gespannt, ob das bei diesen Crazy Limits bleibt, ob er sich wirklich erhofft, dass dadurch irgendwie User diesen Haken klicken würden. Also nein. Glaub nicht.
Irre, ja. Nee, das kann nicht funktionieren.
Aber es kann natürlich sein, dass es trotzdem drin lässt. Und dann ist es halt für alle nicht zahlenden User unbenutzbar und dann können halt sich die blauen Haken miteinander unterhalten.
Ja, das willst du ja eigentlich nicht.
Vielleicht wollten die das auch, ich weiß es nicht genau.
Vielleicht.
Also seine eigenen Äußerungen kann man, es ist bodenlos, es ist wirklich ein,
ja. Ach ja,
gut. Bike-Router hat Leo letztes Mal gepickt, es war so Bike und anderes Routing auf einer OpenStreetMap mit Sachen und Zeug und Basti hat das mal genommen und ist mal um den Block gefahren.
Genau, ich wollte heute früh ein bisschen mit dem Blog fahren und habe mir gedacht, Mensch, der Leo, der hat dir sowas vorgeschlagen. Und bei mir hat sich eine Sache geändert. Und zwar, nach der letzten Sendung schreibt mir Freund Markus so, Also wenn du mal einen Karoo testen willst, lass dir keinen von Ingo aufschwatzen oder von irgendjemandem. Ich habe noch einen, den ich gerade nicht brauche, kann ich dir schicken. Gute Sache ist.
Ja, ja.
Jetzt schlug also gestern ein Karoo 2 bei mir auf. Und was ja einfach ein wunderbares und gleichzeitig grauenhaftes Gerät ist. Es ist halt einfach so ein Fahrradcomputer mit einem großen Display. Und Markus sagte so scherzhaft zu mir, ist halt ein Android-Telefon.
Ja.
Und ich dachte, es ist halt ein Witz. Aber nee, es ist halt ein Android-Telefon. So, User Experience ist so auf Android 3.2 ungefähr hängen geblieben. Und ist aber sehr snappy, alles super schnell, gutes Display, Touchscreen gut, App bisschen fragwürdig, aber grundsätzlich gut. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn ich jetzt ein Gerät habe, wo was ein großes Display hat, das mir tolle Sachen anzeigen kann, dann plane ich mal jetzt eine Route. Und mit was sonst als mit bikeruder.de. Und ich meine, um das vorwegzunehmen, das Ding ist einfach der Hit. Bikeruder, einfach, ich wusste halt ungefähr, wie lange ich da rumradeln will und wo ich ungefähr hin will.
Ja.
Und hast du das richtige Profil ausgewählt und ich bin dann, ich habe mir dann erst eine lange Route geklickt, bin dann heute früh um 5 aufgestanden, habe zum Fenster rausgeschaut, das hat geschifft, dann habe ich mich erstmal wieder hingelegt und war beleidigt und um dann nach 4 Minuten festzustellen, es ändert jetzt ja auch nichts. Jetzt ziehst du halt eine verdammte Regenjacke an. Bin also aufgestanden, habe aber festgestellt, dass die 50 Kilometer Route, die ich geplant habe, dass ich die nicht fahren werde. Das wird nicht passieren, weil ich jetzt noch ein bisschen warten muss, weil ich mir dann die Wolken angeschaut und gesagt habe, okay, sie wird ein bisschen besser. Und habe dann in der Zeit, wo ich Kaffee getrunken habe und gewartet habe, mir eine neue Route geplant. Und das ist einfach so fucking easy. Weil wirklich dann so, okay, ich fahre also nicht zu diesem Kaff, sondern so rumgeklickt, klick, 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 klick. Und dann sah das nach einer sinnvollen Route. Dann habe ich noch 2 Punkte ein bisschen verschoben, weil es dann keinen Sinn mehr gemacht hat. Und dann habe ich auf Speichern gedrückt und habe sie in die Hammerhead-Seite reingeladen.
Ja.
Und dann waren die auf diesem Karoo plötzlich drauf. Und ich weiß nicht, ich bin vielleicht, wenn es hochkommt, 500 Meter Asphalt gefahren heute.
Ja.
Und sonst halt nur rumgegravelt vor mich hin.
Hast du verschiedene Profile ausprobiert oder hast du einfach eins von den Gravel-Profilen benutzt?
Ich hatte das letzte Mal, als du drüber geredet hast, hatte ich schon ein paar Profile ausprobiert hatte dann noch irgendwie mehr Gravel, weniger Asphalt-Profil ausgewählt und habe mir diesen Track angeschaut. Ich habe extra was genommen, wo ich die Gegend halt kenne.
Ja.
Und das hat einfach sehr, sehr gut funktioniert. Das muss man einfach nochmal sagen. Der einzige große Nachteil, den das hat, ich hatte schon Spaß dabei. Ich bin 2 Stunden irgendwo durch die Prärie geheizt und hoch und runter und alles wundervoll und toll und jetzt hatte ich also im Vergleich, letztes Mal hatte ich ja meine Vertex 2 am Handgelenk hängen, am Handgelenk hängen, am Vorbau hängen und habe halt da geguckt. man sieht gerade Bilder, wo ich halt durch irgendwelche Dinger fahre und dabei bekloppt gucke. Und diese Vertex hat ja nichts anderes gemacht für mich, als mir halt anzuzeigen, wie schnell fährst du denn gerade?
Ja.
Und sonst nichts. Und ich hatte jetzt noch keine Screens oder Datenfelder oder so beim Karoo eingestellt. Das heißt, die hat mir auch nicht viel mehr angezeigt, plus aber halt die Route. Und das letzte Mal bin ich ja einfach irgendwo hingefahren. Und das natürlich geht damit verloren. Weil was du halt nicht mehr machst, ist einfach dir aufs Fahrrad setzen und hier irgendwo hinfahren. Sondern du kannst halt vorher dir meticulously ausplanen, wo du jetzt hinfahren möchtest. Und also klar, so ein bisschen Unschärfe ist dabei, weil du halt nicht mehr vor Ort im Unterholz entscheidest, ob du jetzt links oder rechts abbiegst, sondern das macht halt der Bike-Router für dich.
Ja.
Aber das war irgendwie so ein bisschen, also es war eine andere Art von Fahren. Weil das letzte Mal bin ich halt einfach gefahren und hab mir gedacht, da ist nice, da biege ich jetzt ab.
Ja.
Und jetzt ist halt eher so, dass du so fährst und sagst, okay, muss ich jetzt in 300 Meter, das ist ganz schön scharfe Kurve. Ja, bremse ich jetzt mal und nehme dann die Kurve, weil da muss ich jetzt rechts weg. Und das habe ich dann halt so gemacht und ich kam dann auch an und einmal bin ich woanders lang gefahren, weil ich das nicht eingesehen habe. Und dann hat rerouted der einen auch, so ist es ja nicht.
Also der hat eine Karte selber
bist halt
dabei.
Genau, der hat eine Karte selber dabei und das ist ganz nett, weil der macht auch aktiv Routing und du kannst ihm auch sagen, ich hätte gerne zum Beispiel optimiere meine Route für Road oder für Gravel oder für, weiß ich nicht, ich glaube, es gibt noch eine dritte Option. Und das kannst du halt auch sagen, also optimiere das Rerouting danach. Und dann routet er dich halt auch ein bisschen anders. Und Eine Sache ist, also grundsätzlich ist es ist halt, wie gesagt, es ist ein vollständiges Android-Telefon. Du kannst da sogar eine SIM-Karte reinstecken. Also das geht auch. Du kannst da Kopfhörer mit koppeln. Ich habe zwar noch nicht verstanden, oder ich weiß nicht genau, wie das dann funktioniert. Oder vielleicht ist das dann auch der Empfänger für Audio. Ich weiß es nicht genau. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich habe ja da auch keine Musik-App. Wahrscheinlich könnte ich da irgendwie Apps drauf sideloaden. Who knows?
Ich müsste gehen, ja.
Ja, also warum auch nicht? Und die Akkulaufzeit ist erstaunlich gut. Ich war 2 Stunden unterwegs und habe, glaube ich, 4% Akku verloren, was echt völlig fein ist dafür. Und ist natürlich auch ein massives Ding. Also der Akku ist sicherlich sehr, sehr groß da drin. Hat Dual Frequency GPS, was du halt hinten vorne eigentlich nicht brauchst fürs Fahrradfahren, aber hat es halt drin.
Nee, hat es nicht.
Hat er nicht? Dachte ich schon.
Nee, okay, nee, das ist das einzige Manko von dem.
Dann ist es ja auch kein Manko von dem. Das ist ja fantastisch. Exzellent. Da brauchen wir das eh nicht. Und ansonsten, es geht schon irgendwie klar, aber ist halt irgendwie ein bisschen weird. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt so die Konkurrenten anguckt, ne, da ist ja Wahoo mit seinem Element und da ist Garmin mit seiner Edge-Serie und da ist, wie heißen sie noch irgendwie?
Ja, da wird's.
Weiß ich nicht was, Byron.
Es gibt noch so ein paar, also aber eigentlich sind es, also außer Garmin, Wahoo und dem, interessanterweise halt dem Hammerhead, der ja irgendwie da einfach frisch dazu kam.
Genau.
Ich wüsste jetzt kein anderes, wo ich sagen würde, okay, das wäre auch für mich interessant.
Ja, und der andere ist halt, der Rest ansonsten, also außer den drei, ist halt irgendwie offensichtlich mehr oder weniger Shit, sagen die meisten Tests. Und die drei unterscheiden sich so nur minimal. Und auf den ersten Blick, ohne jetzt einen in der Hand zu haben, würde ich, sie sehen die Wahoos auch so aus wie ein Android. Und keine Ahnung, ob das so ist oder nicht. Garmin hat hundertprozentig wieder ihre eigene Suppe gekocht. Also da wird mich alles andere extrem wundern.
Ja. Ja gut, ich meine, mit Garmin ist halt so ein Ding für sich. Ne? Also das musst du halt wollen. Und wenn du natürlich damit schon vertraut bist, du hast halt einen Monsterberg an Konfigurationsmöglichkeiten. Ja. Aber es ist halt einfach, das ist halt Plus und Minus zugleich. Und,
definitiv, total. Ja,
also wenn du da irgendwie Bock drauf hast und da rumfriemeln willst und dir das zurecht konfigurieren willst, dann fährst du natürlich, Garmin ist da ja eigentlich der größte Player, oder die haben ja irgendwie das größte Angebot irgendwie an verschiedenen Geräten und so weiter. Und du kannst natürlich, wenn du sowieso irgendwie hast halt eine Garmin-Uhr und dann hast du halt auch einen Garmin-Fahrradcomputer, dann läuft dann alles auch über eine App. Aber ich fand es immer ganz angenehm. Also mich hat halt, das ist ja so ein bisschen wie alberne Mac-PC-Diskussion, ja. Also der Garmin war halt, ist halt der PC in dem Bild und der Wahoo war halt dann immer der Mac, weil der war halt dann sehr einfach, den hast du halt über die App einfach konfiguriert und hast dir da deine Datenseiten über die App eingerichtet. Und das hat ja bei Garmin hat ja lang gedauert. Die waren ja noch irgendwie so in ganz alten PC-Welt, dass du irgendwie deine Uhr und dein Fahrradcomputer mit deinem PC, also mit deinem Desktop-Computer oder auch mit Mac von mir aus, aber mit einem Desktop-Computer verbindest und darüber halt konfigurierst. Das hat ja ganz lange gedauert, bis sie da mal von weggekommen sind. Naja, und deshalb ist halt, aber eigentlich ist, Wahoo ist halt in einer schwierigen Situation. Die scheinen auch finanziell so ein bisschen in einer schwierigen Situation zu sein. Und also ich meine, wenn man natürlich irgendwie da auf Nummer sicher gehen will, mit dem Garmin machst du sicher nichts falsch. Und ich finde halt den Hammerhead, ich hatte den selbst noch nie jetzt groß im Einsatz. Und mich hat der immer gereizt, weil ich es ja lustig finde, wenn da andere Player irgendwie auch noch da im Boot sind, die es schaffen, da sowas auf die Beine zu stellen. Und diese Idee, einfach halt ein Basis-Android-Gerät zu nehmen und daraus halt praktisch die Hardware für ein Android-Smartphone zu nehmen und daraus halt einen dedizierten Fahrradcomputer zu bauen, ist halt schon was.
Ja, ist super smart, ne, weil, also grundsätzlich, ich habe ja hier dieses Mini, dieses King Kong Mini Android-Gerät und grundsätzlich ist es halt so mehr oder weniger dasselbe Gerät. Also mit dem Unterschied, dass da halt kein Lautsprecher dran ist und kein Mikrofon dran ist. Vielleicht ist es dran und einfach nur keine Löcher dafür drin. Wer weiß es schon so genau. Aber dafür ist es halt wirklich grundsätzlich nett. Und wenn ich es mir jetzt überlegen müsste, also Wahoo, weiß nicht so genau, ob ich, also die machen mich irgendwie so gar nicht an, wie das alles aussieht. Wie du schon sagst, du kaufst dich mit dem Garmin auch eher in so ein Garmin-Ökosystem halt ein oder du bist da eben schon drin und hast halt dann noch einfach ein Gerät dafür. Weil wenn du dir die UI von den Garmin-Geräten anschaust, das ist halt so dieser typische Garmin-Horror-Bliss, würde ich ihn mal nennen. Es sieht aus wie Schwein, aber funktioniert. Und das ist so ein bisschen wie große Uhr, also eine große Uhr in eckig. Und das macht alles Sinn. Und die, zum Beispiel, die Karten, die Garmin drin hat, die sind sehr gut. Und das können sie. Und Routing, das können sie. Und diese Dinger sind rocksolide. Und ich war keine Ahnung, ob dieses Ding sich irgendwann hinhängt, dieser Hammerhead oder nicht, weil es ein Android drin ist und irgendein Schmut runter funktioniert. Aber was halt noch dazu kommt, wie gesagt, es ist eigentlich ein Smartphone. Der hat eine Companion-App, über den er die du auf dem Smartphone laufen lassen kannst, dann können die miteinander reden. Der schiebt dir auch Notifications durch, die du leider so gut wie nicht filtern kannst. Das heißt, entweder bekommst du keine Nachrichten oder du kannst sagen, ich hätte gerne Nachrichten, also Messages, aka mit dem iPhone iMessage oder SMS, mit dem Android SMS und sonst halt nichts. Dann kannst du noch außen einschalten Telefonanrufe, dann kannst du noch außen einschalten andere Apps. Das bedeutet aber halt, wenn ich andere Apps ausschalte, und das ist das, was ich ja eigentlich will, bekomme ich halt keine Signal-Nachrichten, dann bekomme ich keine WhatsApp, also WhatsApp, sehr gut, wenn man die nicht bekommt. Bedeutet aber, ich habe heute rausgefunden, wie viele Newsletter und Updates am Sonntag zwischen 5 und 8 Uhr kommen, weil ich einfach konstant E-Mails auf diesem Ding bekommen habe, was mich einfach hardcore frustriert hat. Das ist vielleicht auf dem iOS nicht so schlimm, weil da die Notifications, die an Third Party gehen, an deinem Fokus hängen. Das heißt, du kannst deinen Fokus besser, wenn du deinen Fokus sinnvoll konfiguriert hast, kriegst du es nicht. Bei Android ist das aber voneinander entkoppelt. Da kannst du, da machst du das auf dem Device dann selbst. Und dann ist es vielleicht irgendwie sinnvoll. Aber jetzt, also das ist ja auch noch weit weg von dem Pick, weil ich habe das Ding jetzt einmal benutzt. Und also Bike Router, definitiv Pick. Hohe Daumen hoch von Leo, also da kann das einfach ein gutes Ding, wenn du mal damit leben kannst, dass jemand anders für dich entscheidet, wo du genau lang fährst. Theoretisch könnte man natürlich auch irgendwo hinfahren. Ja?
Ja, meinst du, du hättest diese Route jetzt so von kennst du die Wege oder wärst du da vielleicht von alleine gar nicht hingefahren? Oder?
Also, was ich nicht genau, nicht so gut gekannt hätte, wäre dann der Weg, also jetzt da unten, auf der unteren Hälfte und dann da oben zurück, den hätte ich so wahrscheinlich jetzt nicht gefahren, dann wäre ich irgendwie anders gefahren, der war schön. Also das war insgesamt ein sehr, sehr schöner Weg, mit viel Steigung, viel hoch, wieder runter und dann so ein paar unerwartete Wendungen und auch schöne Ausblicke und so. Den oberen Teil vom Weg, den wäre ich genauso gefahren. Das ist so meine Route durch den Wald, wo ich mich immer verlaufe. Und das ist die Route durch den Wald, die ich kenne, bis zu einem bestimmten Punkt. Und da wäre ich dann anders, wahrscheinlich irgendwie anders zurückgefahren oder keine Ahnung. Aber das war insgesamt gut. Und das Schöne ist halt, du siehst halt unten relativ super schnell, wie weit ist denn meine Strecke. Und dann sagst du, 36 Kilometer oder 37 ist mir zu kurz. Dann ziehst du nochmal an einer Ecke ein bisschen und dann fährst du halt irgendwo anders hin. Wenn du aber halt sagst, ich möchte aber da durchfahren. Und ich wusste heute zum Beispiel, durch diesen unteren Teil des Waldes möchte ich fahren, weil da fahre ich nie oder da bin ich sonst nie. Mhm. Weil ich fahre ja sonst auch nicht Rad bisher, also nicht ernsthaft. Und dann klickst du dich da halt einfach rein oder dann habe ich mir eine andere Route geplant, wo ich wusste, ich möchte zu diesem Ort, weil da mein Favoriten Eismacher einen Kühlschrank stehen hat und dann wollte ich da hin und gesagt, und fährst du zurück dann an die Spitze vom Ammersee und dann zurück und dann klick, 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 klick und dann hatte ich da eine Route, die gut aussah und das ist immer, also insgesamt wirklich sehr, sehr nett und du hast halt Internet-Connectivity im Zweifel da drin, entweder durch eine SIM-Karte oder durch die Companion-App. Das heißt auch so ein Schmuh wie Strava-Live-Segmente und dieser ganze Schmuh, wenn man das dann haben möchte, das geht da halt, ohne dass er das vorher synchronisieren muss. Weil der hat im Endeffekt eine Internet-Connectivity, wenn du das haben möchtest. Und ich habe gerade aus Versehen eine Radfahrt gestartet, die ich wieder stoppen sollte. So, stopp, stopp. Und löschen direkt, sonst wundert sich Strava, was jetzt gerade passiert ist. Genau. Also insgesamt ist total spannend. Ich werde berichten. Ich muss mal gucken, ob mir irgendwer noch so ein Wahoo und ein Edge ausleiht. Im besten Garmin und Wahoo. Und ob Markus das Ding zurückbraucht oder nicht, das wird er mir dann sich noch sagen. Oder wie da so die Modalitäten sind. Aber insgesamt ist schon nett. Kann man machen.
Ja, also ich meine, ich verstehe natürlich den Punkt zu sagen, es geht, na klar, also ich meine, das gilt ja für alle Bereiche, natürlich geht durch die Routenplanung, geht natürlich ein Zufallsfaktor geht verloren, wenn man sich an diese Route natürlich dann hält, aber es ist, also bei mir ist es so, ich fahre auch viel ohne geplante Route und das funktioniert natürlich gut in Bereichen, in denen ich mich auch halbwegs auskenne, aber wenn du dann natürlich auch auf ein Gebiet kommst, wo dich halt nicht mehr gut aufkennt, dann fängt es ja auch an, schnell nerven zu werden, gerade wenn du halt Straßen vermeiden willst oder halt eben nicht auf dieser Horrorstraße landen willst. Und gerade mit dem Rennrad hast du ja dann vielleicht auch nicht so viel Spielraum. Du kannst halt nicht über jeden oder du willst halt nicht. Ist halt super nervend, wenn dann über irgendwie so ein total geschredderten Feldweg halt fährst oder so und dann irgendwie 3 Kilometer einfach durchgerüttelt wirst, das ist dann alles dann auch kein Spaß mehr oder macht halt keinen großen Spaß. Und deshalb ist es natürlich schön, wenn du dir vorher geplant hast und das macht halt eben der Bike-Router halt auch extrem gut, dann dir tatsächlich mit diesen, also manche von den Gravel-Profilen lassen dir auch eine Strecke raus, die du halt mit dem Rennrad durchaus, also mit ja. normalen, oder jetzt vielleicht nicht mit den allerdünnsten Rennradreifen, aber inzwischen sind die ja auch schon ein bisschen dicker geworden. Und die du auch fahren kannst, also was halt einfach asphaltierte Forstwege letztlich sind. Mhm. Also es ist halt für Autos mehr oder weniger gesperrt oder sehr wenig Verkehr oder halt die winzigsten Landstraßen. Und dann fährst du halt da einfach rum und hast halt null Autonervereien und fährst halt trotzdem Asphalt. Und das ist schon natürlich extrem praktisch. Und du wirst dann halt durch solche, hier gibt es ja auch zum Beispiel, oder jetzt auf der anderen Seite um Mainz rum, wo ich jetzt heute unterwegs war, da ist ja auch so, da sind natürlich auch Autobahnen, die du halt irgendwie kreuzen und überqueren musst. Und da musst du natürlich wissen, welcher von den verdammten Feldwegen fährt dich jetzt halt so, hat entweder eine Brücke über die Autobahn oder hat halt irgendwie untertunnelt halt die Autobahn. Wenn du das halt nicht weißt, da bist du halt, suchst du halt ewig auf der Karte oder musst halt immer stehen bleiben und musst wieder dir weiter den Weg suchen oder hängst dann irgendwie neben der Autobahn fest, weil du halt nicht dran vorbeikommst. Das ist ja auch frustrierend. Oder die Weinberge sind zum Beispiel hier in Rheinhessen, sind auch super kompliziert. Da hast halt, ein Teil von den Weinbergen ist halt asphaltiert und dann gibt es halt so total fiese Wege, die kannst halt mit dem Mountainbike, kannst du die natürlich locker fahren, aber die willst du mit dem Rennrad halt nicht fahren.
Ja, ja.
Und da ist natürlich schön, wenn du das vorher weißt und wenn dich da das roten Ding gleich durchlot.
Ja, sehe ich total ein. Also was du natürlich jederzeit auch machen kannst, ist einfach irgendwo hinballern. Ja, ich weiß nicht, wie das mit den anderen ist.
Ja.
Auf dem Karoo kann ich natürlich jederzeit sagen, route mich nach Hause.
Ja.
Und dann berechnet der dir halt on-device eine Route. Das ist vielleicht dann nicht die geile Route wie auf dem Bike-Router. Aber das geht natürlich genauso.
Ja,
also ich sehe den Reiz davon schon sehr. Und ich sehe aber, also mir hat heute ein bisschen was gefehlt.
Hm.
Es wurde halt durch was anderes ersetzt.
Ja, aber dadurch, dass du eben auch umgeroutet wirst von der Kiste, kannst du ja auch einfach, wenn du dir irgendwo sagst, oh, hier ist es so schön, da möchte ich jetzt einfach mal rechts abbiegen oder so, kannst du das ja auch machen. Oder ich schaue mir manchmal halt auch auf der Karte, ein bisschen auf der Übersichtskarte, kann man ja auch manchmal sehen, ob du irgendwie einfach einen kleinen Schlenker fährst und dann halt da auch irgendwie, du kannst ja auch die Wege, also auch bei Wahoo ist es inzwischen so, zumindest bei den farblichen Displays, dass du halt auch auf dem Display schon relativ klar erkennst, ist der Weg zum Beispiel asphaltiert oder ist der halt nicht asphaltiert, und damit kannst du schon mal, also ist für mich zumindest eine sehr einfache Entscheidungshilfe dann, um zu sehen, wie rau wird das Ganze jetzt.
Und also eine Sache fällt mir gerade noch ein, und das haben sie sicherlich alle, ist, wenn du jetzt irgendwie einen längeren Anstieg vor dir hast, dann schiebt sich von unten so ein Profil rein, damit du halt weißt, wie lange muss ich da jetzt noch hoch? Wie weit bin ich denn schon? Wird es irgendwann zwischendrin mal ein bisschen leichter oder wird es irgendwann zwischendrin nochmal schwerer oder wie muss ich meine Kraft einteilen? Das ist schon was, weil siehst du ja oft einfach gar nicht so wirklich, wie lange sich jetzt irgendwas zieht. Also das ist jetzt hier nicht so groß gegeben, weil es gibt ja keine vernünftigen Hügel, aber das ist schon einfach ein sehr, sehr nettes Feature, was ich cool fand.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob da der Garmin, aber ich glaube, dass da Karoo sogar der erste war, die mit diesem Climbing-Modus irgendwie vorgeprescht sind. Also jetzt inzwischen haben es tatsächlich alle, oder zumindest also die älteren Wahoos haben es, glaube ich, nicht bekommen, aber so die neuesten Generationen, bei Garmin ist es, glaube ich, auch überall zu finden. Mhm. Und auch so, dass es unabhängig von der Streckenplanung ist, selbst wenn du einfach frei fährst, kriegst du diese idealerweise dann, wenn du halt auf einen größere Anstieg vor dir hast, kriegst du dann trotzdem angezeigt, obwohl du das nicht Teil einer Route ist. Also es ist einfach frei integriert und dann auch verfügbar. Ist natürlich schön, weil hier gibt's ja schon auch ein paar längere Anstiege und wenn du die nicht kennst, ist es vielleicht schon ganz sinnvoll da drauf. Auf der anderen Seite, ich meine, kannst du natürlich immer sagen, okay, also Leute haben das auch früher geschafft, ohne zu wissen, ob jetzt irgendwie wo sie gerade sind und wie groß die Steigung ist. Also
wenn es darum geht, dann würden wir ja alle noch mit so Stahlfahrrädern fahren.
Die Stahlfahrräder.
Da würden wir immer noch auf dem Baum sitzen und uns kratzen, wenn wir da keinen Fortschritt gewollt hätten.
Ja, aber das ist auch gut, auf dem Baum sitzen und kratzen. Das ist vielleicht absolut gute Wochenendbeschäftigung. Ja, ist einfach verloren gegangen.
Da gab es auch kein Wochenende. Da wäre das Wochenende noch nicht erfunden.
Ja, ja.
Okay. Hm. Ja, gut. Okay, okay. Witz und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Jimdo. Die haben für euch einen Website-Baukasten. 20% Rabatt gibt's mit unserem Gutscheincode Bits und so. Ihr habt dort nur 4 Schritte bis zur eigenen Website, egal ob Business oder Hobby. Ihr könnt dort ein paar Fragen über die Website beantworten. Die Unternehmensdaten werden dann automatisch aus dem Web gekratzt. Ihr könnt eigene Fotos und Texte natürlich benutzen oder aus der Datenbank Stockfotos reinkleben. Und dann ist die Website auch schon fertig. Domain einfach dort kaufen oder dort mitbringen, wenn ihr schon eine habt. Gutscheincode Bits und so für 20% Rabatt. Die haben auch mit Zusammenarbeit mit der Solaris Bank haben die ein Bankkonto für kleine Firmen zum Beispiel jetzt drin und eine kleine App dazu. Das kostet jetzt ein Führungsangebot 3 €, später dann 5 € im Monat zusätzlich. Und dann habt ihr halt die Debitkarte dabei, wo ihr eure Online-Rechnungen und Offline-Rechnungen mit der Plastikkarte zahlen könnt. Ihr habt die Möglichkeit, das in der App, kleinen App zu verwalten, euer Geld rein, raus. Habt das getrennt von eurem Privatgeld möglicherweise, wenn ihr Einzelunternehmer seid oder sowas. Das ist sehr nett. Die möchten sich um kleine Unternehmen, um Einzelunternehmer kümmern und da mal was Neues auf die Beine stellen. Neues Bankkonto bei Jimdo, powered by Solaris Bank. Und natürlich der Website-Baukasten. Da seid ihr online vertreten und könnt auch euer Zeug bezahlen. Das ist doch sehr nett. Jimdo.com/bits und so. Herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung. So, ich habe, das ist jetzt auch nichts Neues, aber ich habe das jetzt zum ersten Mal, was ist jetzt hier los? Habe ich zum ersten Mal ausprobiert, nämlich beim Rewe Scan & Go. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich habe das mal bei Metro ausprobiert und wie das funktioniert, seine eigenen Einkäufe mit dem eigenen Telefon zu scannen und dann zu bezahlen. Und bei Metro war das ziemlich nett und bei Rewe ist es eigentlich genau das Gleiche. Die App ist ein bisschen anders, sie ist ein bisschen...
Ich habe nie benutzt.
Es gibt hier einen neuen, relativ neuen Rewe, das ist der Monster-Rewe in Geiselbullach. Das ist ein sehr schöner Ortsname, Geiselbullach.
Ah ja, freilich.
Der ist huge, ja, freilich. Der ist richtig groß. Mhm. Neue Elektroladesäulen und so, irgendwie so ein bisschen aufgehübscht. Der war vorher huge, aber nicht schön. Jetzt ist er so schön. Und so ein bisschen ein Konzept von Laden, was sich mir nicht hundertprozentig auf den ersten Blick erschließt, weil das ist so ein normaler großer Rewe plus so irgendwas dazu, so 100 Quadratmeter Chibo-Bereich innen drin, so extra.
Also man muss, sorry, wenn ich diesen Pick kurz ein bisschen kapern muss, weil ich kann euch natürlich die Historie dazu erzählen. Ganz früh hieß dieses Einkaufszentrum der Krone, das Krone-Zentrum. Und im Kronezentrum war gleichzeitig auch noch ein Hagebaumarkt. Und das heißt, das war immer schon ein sehr, sehr großes ein Supermarkt-Einkaufszentrum, also ein sehr großer Supermarkt. Und dann war hinten dran, wenn du da von der Vorderseite reinläufst, wenn du geradeaus weitergehen würdest, sind links irgendwie noch so Bäcker und weiß ich nicht was. Und wenn du geradeaus weitergegangen wärst, da geht's hinten jetzt auch noch weiter und da war so ein kleiner Baumarkt drin und dann rechts war dieser ganze Krone und dann haben sie es irgendwann umbenannt von Krone in EKZ, so mittelmäßig guter Name irgendwie, so ja, kann man machen, aber wenn man mal 100 Jahre zurückspult, einfach nicht so ein guter Name. Hieß aber dann jahrzehntelang EKZ. Die Leute haben es weiterhin Krone genannt, machen sie heute immer noch, je nachdem wie alt man so ist, dann ist es immer noch der Krone. Und dann haben sie irgendwann das rebranded in Rewe Center und aber halt festgestellt, dass da ist plötzlich, also plötzlich ist übertrieben, seit 15 Jahren kein Baumarkt mehr, aber man hat immer noch dieselbe Menge am Platz und dann war da vorher mal irgend so ein Gruschladen hinten drin, der ist da glaube ich auch nicht mehr drin und dann hat man halt Platz und dann kannst du natürlich sagen, ja, was können wir jetzt machen? Wie wär's mit der größten Chibo-Filiale der Welt? Also das größte Chibo-Regal der Welt einfach irgendwie reinstanzen. Und obendrauf haben sie ja dieses Buffet, chinesische Buffet-Restaurant reingesetzt, was okayisch ist. Und das haben sie auch renoviert. Und inzwischen sind diese ganzen, da waren noch so super weirde kleine Shops drin. Also
die haben jetzt stattdessen neue super weirde kleine Shops drin. Nämlich mein Highlight von den Shops, die drumherum sind, also sind so normale Sachen, eine Apotheke und ein Friseur und ein Dönerladen, der nicht so gut aussieht. Aber daneben ist noch so ein kombinierter Laden, Teegeschäft, so wo du trockenen Tee in Beuteln kaufst und Lotto zusammen. Normalerweise gehört doch Lotto in den Kiosk, aber der Kiosk, der verkauft nebenbei noch Zigaretten. Also das gehört auch zusammen. Aber der Lotto nicht beim Kiosk ist, sondern im Teeladen, hat mich erstaunt.
Okay.
Ja, Mike,
egal. Ja. Auf jeden Fall ist dieser Laden recht groß und die haben da auch eine relativ große Kassenlandschaft sich hingestellt. Auch die SB-Kassen habe ich mal ausprobiert. Die sind nicht optimal. Das ist nicht die super nice Sorte von SB-Kassen, sondern noch so eine Generation zurück, obwohl es neu ist, die dich anmeckert und wo ständig die Aufsicht kommen muss. Und der Scanner hat sich beschwert, weil ich Zahnpasta gekauft habe. Mal gesagt, ungültige Ehren. Musste jemand kommen und das war Quatsch. Also deswegen möchte man vielleicht dieses Scan and Go verwenden. Die kannst du entweder machen mit deren Scanner, die dort am Eingang rumhängen, oder mit der Smartphone-App. Und die Smartphone-App, die musst du in diesen Laden einchecken, damit er weiß, wo du bist. Der möchte Location Services haben, dann sagt er, ich weiß gar nicht, wo du bist. Okay, dann musst du einen Barcode abscannen, der neben diesen Scannern an der Wand hängt. Dann weiß er, in welchem Laden du bist. Und dann kannst du das scannen. Der hat so ein Problem, der macht den Autofokus von den iPhone-Kameras nicht richtig auf die nahe Distanz. Da musst du sehr weit weggehen, damit er scannt, weil sonst ist er nicht scharf.
Das ist einfach irgendwie so auch so ein Verbrenner-Issue.
Mhm. Ja, also, aber wenn es doch mal funktioniert, geht es relativ flott. Du kannst auch relativ flott, kannst du, ebenso wie beim Metro, kannst du sehr schnell weitere, also wenn du multiple Units von einem Ding kaufst, kannst du sagen, ich habe jetzt davon 4, 5 Stück. Wenn du Wiegeobst kaufst, dann musst du aus der Waage einen Zettel rauslassen und dann kannst du den Zettel scannen. Und für andere lose Sachen, wo du nach Stück bezahlst, ist an den Preisetiketten ein Barcode für den Scanner. Also wenn du irgendwie eine Wassermelone kaufst, hat die Wassermelone selbst keinen Sticker, sondern der Sticker ist mit dem Barcode auf dem Stand.
Okay.
Ja, und das geht dann auch. Und dann, wenn du fertig bist, gehst du zu einer SB-Kasse, hältst nur noch den Barcode von dieser App auf die Kasse, dann weiß die Kasse, wie viel du zahlen musst, dann gehst du mit Apple Pay an das POS und dann hast du bezahlt. Und das ist deutlich angenehmer. Und du musst halt den ganzen Shit nicht nochmal aus dem Ding rausräumen auf die SB-Kasse, damit die SB-Kasse den Shit nochmal wiegen kann und dann funktioniert das ganz nett. Ich weiß gar nicht, aber ob ich das nächste Mal nicht deren Handscanner verwende, weil die hoffentlich einen besseren Scanner haben als die unscharfe iPhone-Kamera. Die nicht unscharf sein müsste.
Kann man die mitnehmen?
Nee. Also die kannst du mitnehmen, ja, aber wir müssen wieder abgeben.
Ja, sie stehen irgendwie am Eingang, oder wie ist das denn da?
Ja.
Ah.
Ja, also das kann man mal versuchen. Ich glaube, Basti hat sich ein Delay auf die Leitung drauf geschaufelt. Ich glaube, du bist nicht ganz bei uns. Aber grundsätzlich würde ich das mal ausprobieren, wenn ihr so einen Laden irgendwo habt. Da gibt es verschiedene Spielarten, dass man sich den Scanner an einen Einkaufswagen dran klemmt oder die eigene App verwendet oder irgendwas. Die App funktioniert auch, soweit ich es gesehen habe, ohne dass man dort eingeloggt wäre. Das geht auch. Und Rewe hat noch so ein neues System mit App-Gutscheinen, weil die bereiten sich darauf vor, dass sie sich von Payback lösen. Das steht demnächst an, dass die ihr Payback rausschmeißen und dann ist das wahrscheinlich die Vorbereitung, jetzt Leute so langsam auf ihre eigene App zu bringen und ihr eigenes Bonussystem, damit sie da die Leute tracken können. Davon kann man auch halten, was man möchte, zum Beispiel nichts, aber ist halt so.
Ja.
Und wenn du halt, das ist jetzt so ein, das war in den USA, glaube ich, schon lange so, dass du so mit Coupons aus dem Heftel so einzelne Artikel nochmal billiger kriegst. Dann zahlst du halt irgendwie 1,40 statt 1,50 für irgendeine Dose Ravioli oder sowas. Musst du aber für diesen Artikel den einzelnen Coupon in der App freischalten und dann diesen Coupon auf deinen Einkauf anwenden. Ist jetzt nicht so, dass in Italien ist ja teilweise so, wenn du eine Kundenkarte hast, dann kostet alles nur noch die Hälfte. Ja, das ist so nicht, sondern es ist pro Artikel musst du einzelne Coupons anwenden, damit du dich möglichst intensiv damit beschäftigst, dass diese Woche bei Rewe Ravioli 10 Cent weniger kosten oder so. Aber grundsätzlich viel besser als eine SB-Kasse, sich selber zu scannen. Das hört wahrscheinlich auch der Spaß nach einer gewissen Anzahl von Artikeln auf, wenn du da einen sehr großen Einkauf hast oder so. Ich habe auch gesehen, dass einer neben mir an dieser SB-Kasse ist in den zufälligen Warenkorb-Check reingefallen.
Oh.
Der durfte dann nochmal alles da rein durchgezählt bekommen.
Auf der anderen Seite, wenn du im Laden unterwegs bist und ein Ding nach dem anderen da reinscannst, scanne ich das vielleicht lieber, während ich im Laden unterwegs bin, in meiner Pace, die ich habe, anstatt das dann an der SB-Kasse machen zu müssen, wo dann am Ende noch irgendwer normal steht da niemand hinter mir, weil die Leute dann nicht mit Kleingeld bezahlen können, aber du hast halt nicht dieses, ich muss mich jetzt beeilen, das muss jetzt alles funktionieren, sondern du kannst halt, während du das Ding, also den Artikel, den du gerade kaufen möchtest, in deinen Wagen legst, kannst du ihn halt abscannen. Und ob ich da jetzt halt dann, weiß ich nicht, 3 Sekunden zum Reinlegen brauche oder 8 Sekunden, ist dann vielleicht auch schon egal.
Du musst halt jedes Mal dein Telefon aufsperren und die App bleibt auch offen und die lässt auch diesen Scanner offen. Also wenn du dann die richtige Entfernung irgendwann raus hast, wie weit die Kamera weghalten muss, dann geht das schon ganz flott. Mhm. Und es ist halt ein Riesenladen. Ich glaube, die haben 8 oder 12 SB-Plätze und nochmal 12 normale Kassen. Und das ist also sehr enorm. Und du kannst auch irgendwie Klamotten und Blumen kaufen in dem Ding. Und das ist also,
ja, alles.
Ja. Naja. Sie haben draußen eben noch eine Waschanlage, die habe ich ausprobiert. Die bitte meiden, die kann nix.
Die kann nix, früher war das eine sensationelle Waschanlage, weil da ist ja auch noch zusätzlich eine Tankstelle dabei. Aha. Das war mal die Tankstelle, oder ist vielleicht ist es sogar immer noch so, die billigste Tankstelle im Landkreis. Und da hat es sich immer gelohnt hinzufahren, weil die waren meistens nicht nur einen Cent billiger, sondern teilweise 10 Cent billiger als alle anderen. Mhm. Und war natürlich so das Lockvogel. Jetzt bist du schon da, dann gehe ich halt jetzt noch zum Krone rein. Und diese zusätzlich hatten sie dann diese Waschanlage hingebaut. Die war damals ziemlich gut und die war unschlagbar günstig. Die ist heute nicht mehr so gut, dafür ist sie aber teuer geworden im Vergleich zu anderen Waschanlagen.
Das ist ein gutes Konzept.
Kann man jetzt irgendwie machen. Und der Nachteil davon ist, du kommst aus dieser Waschanlage raus und kommst so gegen den einfahrenden Verkehr aus dieser Waschanlage raus und musst dich dann richtig einfädeln. Und einfädeln ist ja sowieso was hier niemand kann. Einfach in irgendeiner Form. Und dann fahren Leute auch noch in die andere Richtung. Da darf man zwar so fahren, aber eigentlich ist es zu schmal, um in zwei Richtungen zu fahren. Also alles, dieser ganze Parkplatz ist einfach auch so ein Clusterfuck. Das ist ganz, ganz furchtbar. Und wenigstens haben sie ja jetzt noch die Hypercharger dahingestellt. Aber der eigentliche Hit auf diesem ganzen Areal ist der Gartenpirat, der da hinten ist. Kann ich nur empfehlen. Da ist ja der Gartenpirat. Gartenpirat.de. So ein Shop, wo du so Gartenzubehör kaufen kannst. Erstmal die Rutsche vom Spielhaus meiner Tochter. Aha. Ist vom Gartenpirat. Und noch lustige letzte Anekdote dazu. Ich wollte diese Rutsche kaufen und sag, kann ich eigentlich auch bei Ihnen vorbeikommen, um die anzugucken? Und es war so, nach dem ersten Lockdown bei Corona, als man wieder in Läden gehen konnte und ich wusste, die haben so eine große Freifläche, da ist das alles wahrscheinlich okayisch. Und kann ich nicht einfach bei ihnen vorbeikommen, das angucken, statt dass sie mir diese Rutsche schicken? Ja, vorbeigucken ist vielleicht nicht so gut, weil wir müssen hier mal aufräumen. Okay, dann nicht. Schicken sie mir die einfach. Ja.
Die saßen sich ja in irgendeinem Piratennest rum.
Wahrscheinlich, ziemlich gut.
Naja, also noch besser ist natürlich, wenn die Lebensmitteleinkäufe geliefert werden, aber mit der Baustelle weiß ich ja nicht, ob der hier durchkommt. Mhm. Deswegen muss ich jetzt ein, zwei Mal selber in so einen Laden reingehen und dann möchte ich also bitte nicht an irgendwelchen Kassen stehen, sondern da möglichst schnell durchlaufen.
Yep.
Und deswegen Scan and Go ist in anderen Regionen, glaube ich, schon länger ein bisschen verbreitet, aber hier relativ frisch und läuft dann aber.
Mhm.
Gut. Basti, was gibt's?
Ich habe heute Mac-Software dabei, nach langer Zeit mal wieder. Mhm. An der Stelle, also es geht heute um die Mac-Software Kaleidoscope. Die kennen vielleicht der oder die ein oder andere, besonders in Entwickler- und Entwicklerinnenkreisen bekannt, so Diff in schön. Und an der Stelle ein kleiner Disclaimer. Kaleidoscope hat vor schon einiger Zeit den Besitzer gewechselt und die gehört jetzt Freunden von mir. Also ich kenne diese Leute, ich habe auch dafür nichts bezahlen müssen. Kaleidoscope ist aber schon immer so ein Werkzeug, das man so im Entwicklungsgürtel hat, weil es einfach eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr gute Entwicklungs-App ist. Also was Kaleidoscope im Grunde tut, ist, also was man auch so bei der Entwicklung öfter mal braucht, ist, du hast irgendwie einen Einstandcode aus dem Versionskontrollsystem und Einstandcode auf deiner Platte und dann möchtest du das irgendwie einchecken und dann sagt der Versionskontrollsystem, das sind Dinge unterschiedlich und dann kriegst du von deiner IDE zum Beispiel so einen Side-by-Side-Vergleich, was ist denn das Korrekte davon? Also und dann kannst du dir das rauspicken und Kaleidoscope macht das sehr, sehr schön, wo du einfach zwei Dateien vergleichen kannst und dazu möchte man sich denken, okay, das ist jetzt Klingt jetzt irgendwie nicht so spannend, aber das kann man halt gut machen und das kann man schlecht machen und Kaleidoskop macht das sehr, sehr gut und die gehen halt irgendwie noch einen Schritt weiter. Du kannst natürlich einfach Text vergleichen oder Quelltext vergleichen und sie zeigen dir das sehr, sehr gut. Sie können das dann direkt danach mergen. Du kannst da krass viel mit Regex rumfiltern und weiß ich nicht was. Sie haben aber halt auch die Option, dass du zum Beispiel Bilder vergleichen kannst oder Ordner vergleichen kannst. Also bei Bildern highlighten sie dir halt dann, was sind denn die Unterschiede zwischen den zwei Bildern, was manchmal schon sehr, sehr hilft. Spätestens, wenn du professionell so finde die fünf Unterschiede in diesem Bild-Puzzle machst, ist das natürlich einfach dein Tool der Wahl. Oder aber halt auch so, du hast zwei Ordner, wo du weißt, das sind eigentlich das ist eine Kopie vom selben Ordner, irgendwie sind die verschieden groß. Was ist denn der Unterschied? Wirfst du beide rein, zeigt dir sofort an, okay, hier ist folgende Datei mehr drin oder folgender Ordner mehr drin. Und es ist einfach eine sehr, sehr schöne App, die einfach, also die ist einfach sehr, sehr gut. Und wenn man ich sag mal, mindestens professionell oder halbprofessionell Software entwickelt, ist das einfach so ein No-Brainer-Tool aus meiner Sicht. Und das schon immer, also schon seit Ewigkeiten. Und jetzt in Münchner und österreichischen Händen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und haben umgestellt auf ein Abo-Modell, so wie man das heute halt macht, wenn man einfach davon sowas leben möchte, weil die möchten davon leben können. Und im Großen und Ganzen kostet das, wenn man jetzt gerade upgradet, kostet irgendwie $4 im Monat oder sonst $8 im Monat. Und wie gesagt, ist halt ein Entwicklungswerkzeug. Und ja, ich mag diese Software. Ich benutze sie viel zu selten, weil ich inzwischen viel zu selten Code anfasse, aber wenn benutze ich halt lieber, also sie machen dir zum Beispiel auch einen Kommandozeilen-Utility, wenn du also nicht auf der Kommandozeile Sachen vergleichen willst, dann normalerweise gibst du halt diff ein, dann machst du es halt dann mit deren Kommandozeilen-Utility und dann geht Kaleidoskop auf und vergleicht das Ganze halt auf eine sehr schöne visuelle Art. Genau.
Gut, gut, gut. Link ist in den Shownotes von der 851. Leo kann zumachen heute.
Ich würde ganz gern nochmal nachdem ich jetzt mit Fahrradroutenplanung gepickt habe, zur Autoroutenplanung zurückkehren. Ich habe nach langer Zeit mal wieder Waze in Aktion genommen.
Oh, solange es noch geht.
Ja, also ich habe Waze jetzt wirklich ziemlich lang, also wirklich, glaube ich, mehrere Jahre nicht mehr aktiv benutzt, würde ich sagen. Ich meine, Waze ist ja wirklich eigentlich ein Urgestein an App. Und das war faszinierend für mich zu sehen, dass da erstaunlich viel Leben in Waze noch herrscht. Also zumindest wird es so dargestellt, als herrscht viel Leben. Also ich meine, wenn wir mal davon ausgehen, dass diese auf die Karte drauf drapierten anderen Waze-Nutzer irgendwie nicht alle nur Fake sind, dann scheinen da auf jeden Fall noch einige Leute mit dieser App durch die Gegend zu fahren. Und zumindest was die Meldungen angeht, hat man tatsächlich den Eindruck, dass da unglaublich viel aktuelles Zeug drin steckt. Ich war ziemlich beeindruckt, dass die hier war in den letzten Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, es gab abends einen Lauf, einen größeren Lauf, bei dem mehrere in Wiesbaden sehr zentrale Straßen geschlossen waren und also abgesperrt waren für diesen Lauf. Und diese Sperrung war sehr kompliziert und auch komplex, weil wenn du diese Hauptstraßen in Wiesbaden absperrst, dann kannst du praktisch nicht mehr von der einen Hälfte von Wiesbaden in die andere Hälfte von Wiesbaden kommen. Und Leute waren völlig überfordert von dieser Sperrung. Und die war halt so, das war am Wochenende, aber die war über mehrere Stunden, weil das war, glaube ich, die längste Distanz, die du laufen konntest, war, glaube ich, Marathon. Das heißt, da waren Leute lange unterwegs, also mehrere Stunden. Ja. Und das heißt, diese Sperrung war eben in den Abend hinein über mehrere Stunden und wie gesagt, eben mehrere zentrale Straßen. Ja, und keine von den klassischen Karten-Apps hat diese Sperrung so richtig zu 100% auf die Reihe bekommen, außer Waze. Und bei den anderen, also Google Maps, Apple Maps, auch TomTom, waren die hatten dann teilweise die Sperrung dann schon drin, zumindest so im späteren Verlauf des Abends dann spätestens, aber nicht das komplette Ausmaß der Sperrung. Also da waren einzelne von den die größten Straßen, da waren irgendwie Markierungen, okay, hier ist gesperrt. Aber du konntest aus den anderen Karten-Apps, hast du das komplette Desaster, was diese Sperrung ausgelöst hast, hast du aus diesen Karten-Apps nicht rausgelesen. Und die haben dich ziemlich sicher auch komische Wege und falsch geschickt. Und Waze hatte wirklich exakt, zumindest von dem Bereich, den ich kannte und einsehen konnte, wirklich exakt die Sperrung, die halt tatsächlich präsent war und dich halt als Autofahrer völlig aus dem Konzept gebracht hat. Also das fand ich relativ beeindruckend. Auch sonst so die Verkehrsmeldungen und verschiedenen Meldungen, die wir haben, bis hin natürlich der Klassiker bei Waze, ja, die Polizei, der Polizei, so Achtung, Polizei.
Mhm. Ja.
Vorsicht.
Ich nehme an, das ist die Begründung, wieso da so viel User drauf sind, weil die halt den Kontrollen entkommen möchten.
Richtig.
Den Eindruck macht es zumindest.
Würde ich auch vermuten, ja.
Also die haben halt dahinter schon auch die Google-Daten, also es gehört Google. Und Google hat gerade einen Haufen Waze-Mitarbeiter rausgeschmissen. Ich nehme an, die wollen sparen. Das ist auf jeden Fall irgendwie in Gefahr eingestellt zu werden irgendwann und halt in Google Maps reingefaltet zu werden. Aber es ist durchaus anders als Google Maps. Es fährt mit Vorliebe wirklich an jedem Mini-Stau vorbei. Also das kann sein, dass sich jeden Tag, wenn du den gleichen Weg fährst, dass es dich jeden Tag woanders hinschickt.
Ja.
Und halt teilweise auch durch abenteuerliche Wohngebiete durchfährt, wo du eigentlich echt nicht hin willst und so. Weil es auch zu eng ist und weil du dann irgendwie nicht durchkommst, weil es zugeparkt ist und solche Sachen. Also das ist vielleicht ein bisschen zu aggro hier teilweise, aber es ist tatsächlich sehr sehr, sehr praktisch. Unter anderem benutze ich immer Waze zur Planung, wenn ich den Feierabendverkehr umgehen möchte. Dann gibt es eine sehr gute Ansicht, so das steht dann irgendwie sowas wie Leave Later oder sowas. Und dann kriegst du so eine Anzeige von, wie viel Verkehr erwarten wir aufgrund unserer Erfahrung. Wann ist der Stau, der Feierabendverkehr an dem Tag wahrscheinlich vorbei? Und das stimmt meistens sehr, sehr gut. Also der sagt halt, du kannst jetzt losfahren um 19 Uhr und brauchst eine Stunde oder du fährst um 19:30 los und brauchst eine halbe Stunde. Und das stimmt meistens.
Also ja, die Balken, diese Form von Vorhersage, die habe ich in Google Maps auch schon irgendwo gesehen. Wenn du, glaube ich, Adressen oder wenn du was gespeichert hast, irgendwie Arbeitsort und Zuhauseort, dann also auf so Routen, die Google Maps schon als feste Routen bei dir kennt, da gibt es, glaube ich, auch so ein Balkending, das dir dann sagt, okay, so wenn du jetzt irgendwie 30 Minuten später fährst oder 10 Minuten später ist egal, aber 30 Minuten, dann fährst du halt 10 Minuten weniger oder sowas.
Ja.
Also da gab es auch schon Elemente, haben sie wahrscheinlich halt eben in beide dann integriert, weil das ist natürlich eine super nützliche Funktion, wenn du halt das Glück, also wenn es, und die wird wahrscheinlich oft stimmen am Schluss.
Ja. Also ich fahre halt oft über die A99 irgendwie um München drumrum und das ist halt, da ist eigentlich gefühlt jeden Tag sind da 2-3 Unfälle und das ist halt jeden Tag in eine Richtung mindestens dicht. Und wenn ich dann halt abends einfach noch eine halbe Stunde warten kann, ich keinen Termin habe oder so, dann ist das eigentlich ganz praktisch. Apple zeigt das schon auch, Apple Maps zeigt auch an und das hat auch jetzt ein paar Mal gestimmt. Ich habe zum Beispiel auf der Hinfahrt habe ich gesehen, da ist Richtung Westen ist Stau, da würde ich jetzt nicht nochmal reinfahren, hat Apple gesagt, da ist nichts mehr, dann war da auch nichts mehr. Und für den Rückweg war es dann in Ordnung oder so. Und ansonsten ist halt mit den Routenplanungsgeschichten, Google Maps sagt ja auch, dass sie jetzt so ein grünes Blatt an manche Strecken dran machen, wenn du da weniger Sprit verbrauchst. Du kannst in Google Maps jetzt auch sagen, ich habe ein Elektroauto, dann versucht er auch irgendwie, rechnet er noch mit Steigungen rein und solchen Sachen. Ist nicht so komplex, wie das der Tesla-Planner zum Beispiel macht, dass der noch Windrichtung und Feuchtigkeit auf der Straße irgendwie reinrechnen würde. Aber das gibt auch manchmal Routen, die ich so von Hand nicht fahren würde. Aber also zum Beispiel ist es unterschiedlich, wie er nach Schwabing reinfahren möchte. Also das ist manchmal über die Autobahn, manchmal über die Ingolstädter Straße. Das macht er mal so und mal so, aber eigentlich möchte ich, wenn es geht, nie über die Straße fahren, weil da 10.000 Ampeln sind, sondern lieber auf der Autobahn bleiben, solange wie es geht. Aber das ist dann die eigene Dings. Ja, irgendwie. Da kann man aber auch reinfallen und dann ist halt da tatsächlich eine Sperrung und er hat dich halt deswegen über die kleine Straße geschickt.
Ja, klar. Ja, das bleibt halt das alte Problem, dass man am Schluss immer dann doch nicht weiß, welche Variante die schnellere gewesen ist. Da muss man sich irgendwie blind auf eins von beiden, entweder das eigene Bauchgefühl oder halt dann doch das Navi verlassen. Aber ich finde, was sie halt und zwar schon lange halt richtig machen, ist halt diese Idee, dass du halt wirklich das Gefühl hast, so eine Art vernetztes Navi zu haben, wo wirklich halt Leute konstant sofort ihre Sachen vor Ort halt eintragen. Also es wirkt unglaublich lebendig und halt viel lebendiger als die professionellen Navi-Dienste und halt auch die Apple Maps, Google Maps Kategorie, die ja auch sozusagen relativ tot ist, weil halt, ich meine, sind halt, ist halt davon Navi und dann siehst du halt Stausachen und siehst natürlich deine Beschilderung und natürlich auch den Spurassistenten und so weiter. Aber das, ich fand, dass das alles bei Waze recht nett integriert war und auch auf CarPlay, auf dem CarPlay-Display gut funktioniert. Also außer, dass sie schon sehr früh zum Beispiel die Autobahnabbiegungen anzeigen und dann ein sehr großer Bereich von der Karte ist dann durch dieses Autobahnschild verdeckt, aber auch schon so viele Kilometer vorher, das ist mir etwas früh erschienen. Ich bin von TomTom, bin ich es relativ gewohnt, dass es halt so 2 Kilometer vor der Ausfahrt halt anfängt zu signalisieren, was jetzt los ist mit dieser Ausfahrt. Aber da war es irgendwie auch schon 5 Kilometer vorher. Das, und es hat mich irritiert, weil halt da war es halt die ganze, diese riesige Autobahnanzeige da mit drauf, die ich jetzt nicht so hilfreich fand. Da steht dann halt die Abfahrt nochmal, welche, was halt auf dem Schild steht, sollte ja dann idealerweise da auch im Navi erscheinen.
Ja.
Aber insgesamt fand ich es jetzt ganz nett. Also ich bin jetzt auch noch nicht so super viel damit gefahren, ein paar Mal wieder nach langer Zeit. Aber das hat einen erstaunlich guten Eindruck bei mir hinterlassen. Und das mit der Sperrung, mit dieser spezifischen Sperrung, das hat mich ernsthaft beeindruckt, weil da ist, wer, glaube ich, ist, bist du mit mehr oder weniger jedem anderen Navi halt voll reingefallen.
Ja, also jetzt die Sperrung, die ich hier habe, die halt jetzt 2 Monate meine Straße gesperrt ist, die ist in allen Apps, die ich jetzt ausprobiert habe, ist die schon eingetragen, aber er kommt nicht auf den richtigen Umweg, der kennt nicht die richtige Umleitung.
Ah.
Also, weil der möchte, dass ich jetzt den Hintereingang benutze zum Grundstück, aber da komme ich mit dem Auto nicht durch. Also ich muss vorne rumfahren und der weiß nicht, dass ich vorne rum an die Straße besser rankomme als hinten rum, deswegen ist das alles falsch. Also, und eigentlich ist die, also Beschilderung hier ist auch schlecht gemacht und ich weiß nicht genau. Aber die, als die Sperrung dann drin war, war die auch sofort in Apple Maps und Google Maps eingetragen und steht drin halt, die Straße ist gesperrt ohne Grund. Und ja, aber das funktioniert schon verhältnismäßig okay. Also das ich komme jetzt mit, meistens benutze ich Apple Maps, weil das halt auch mit dem Ankunftszeit-Sharing jetzt so ganz nett funktioniert. Außer mit Basti, da geht's nicht, weil er ein iPhone-User ist, der das iPhone nicht dabei hat. Ich habe extra auch einen Kontakt angelegt mit Basti, wo nur seine Telefonnummer drin steht, die eigentlich im Android steckt, und ich hatte gehofft, dass er dann auf SMS zurückfällt, aber es geht nicht. Also ich kann ihm auch diese SMS irgendwie nicht zuschicken.
Ja, das ist ja echt an Maps geknüpft einfach, dass auch die Nachricht ist an Maps irgendwie geknüpft.
Also wenn du einen Kontakt hast, der wirklich nicht mit Apple in Berührung kommt, dann kommt eine SMS raus. Das geht schon.
Ah ja, okay.
Aber nicht mit dem Basti. Aus irgendeinem Grund weiß der, dass der ein Apple-User ist.
Okay, das ist interessant. Ja, okay, es kann sein, dass sich da dann versperrt, wenn der irgendwie der Versuch ist, das dann zumindest richtig darzustellen.
Ja, und ich überlege gerade noch, wie das mit dem Tesla war, ob da irgendeine Sperrung oder Stau oder sowas war. Eigentlich nicht, aber was halt ganz nett wäre, fände ich insgesamt, wenn der auf Stauenden hinweisen würde. Und das machen sie alle, glaube ich, nicht. Du siehst es zwar gelb und rot auf der Karte, aber er lässt dich da trotzdem ohne Warnung einfach reingurken. Manchmal sagt er es, Apple Maps sagt es an, da kommt gleich Stau, aber es gibt dadurch keine Verzögerung. Und dann schaust du auf die Karte und siehst die rote Stelle und dann weißt du schon, dass du bremsen darfst. Aber er könnte auch ansagen, durchaus hier hinter der nächsten Kurve wartet ein Stauende auf dich.
Ja, also TomTom, ich weiß jetzt gerade nicht, ob TomTom es mit der Stimme ansagt, aber es signalisiert es ziemlich gut, das Stauende in dieser Live-Verkehrsansicht, sodass du weißt, okay, jetzt 900 Meter und dann ist Rot Stauende. Und da kannst du dich tatsächlich nachrichten, mindestens mal schon vom Gas zu gehen, wenn nicht zu bremsen, weil dieses Stauende wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit halt kommen. Und wenn es halt in der Kurve ist, hast du halt einen extremen Vorteil, weil du halt nicht der bist, der da irgendwie mit 200 reinbrettert. Und das ist, also das fand ich schon, habe ich schon oft als sehr angenehm empfunden, diese Vorbereitung für einen Stau zu bekommen im Navi. Aber ich bin mir ehrlich gesagt komischerweise nicht sicher, kann mich nicht daran erinnern, dass es auch, also dass irgendwie so Achtung, Stauende oder sowas gesagt wird, sondern ich habe das Gefühl, dass das nur so ein visueller, also und dann ist auch, also das leuchtet auch auf, also du kriegst wirklich was, was du auch aus dem Augenwinkel durchaus siehst, wenn du jetzt nicht die ganze Zeit auf dein CarPlay-Display starrst.
Ja.
Also ganz hilfreich, ja.
Ja, also solche, das ist jetzt schon alles ziemlich weit, aber ich glaube, da ist auch noch mehr möglich, wenn das auch noch besser mit den Autos integriert und wenn es besser Bescheid weiß, wie sich dein Auto fühlt und was da für Feinheiten möglich sind. Also beim Tesla zum Beispiel, der Tesla erfasst zum Beispiel Straßenqualität, also wie viele Schlaglöcher und wie glatt ist die Straße und nimmt das auch mit in die Navigation mit rein. Und solche Details können natürlich auch sinnvoll sein, wenn du dich jetzt auch nicht auskennst oder irgendwo auf dem Land unterwegs bist und halt nicht über die Buckelpiste möchtest oder in Berlin halt die Kopfsteinpflasterstraßen meiden möchtest, zum Beispiel.
Ja, ja, klar, da gibt es ja viele Sachen, auch irgendwie mit Kindern, wenn du dann nicht irgendwie die wildesten Serpentinenstrecken fahren willst und so, auch nicht irgendwie als Umweg, das hatte ich auch schon, du fährst dann von der Autobahn runter, weil halt Stau ist und dann gerätst halt auf so eine Höllentour, wo du halt irgendwie durch so kleine, bergige, geschlängelte Straßen musst, das ist alles auch keine Freude, wenn du das Auto vollgepackt hast. Ja, da gibt es sicher noch viel. Und ich glaube, das gibt es ja auch bei den höherpreisigen Modellen, gibt es ja schon relativ lang, oder bei Audi und bei BMW, glaube ich auch, dass halt auch das Fahrwerk und so weiter ein bisschen halt vom Navi abgestimmt wird. Das heißt also, wenn das Navi merkt, okay, jetzt wird es irgendwie ruppelig und jetzt wird es irgendwie kurvig, dann kannst du ja das Fahrwerk entsprechend schon mal anders darauf auslegen, als halt auf irgendwie Autobahnen mit glattem Belag und so weiter. Und das ist natürlich auch, das geht natürlich alles nur, wenn du das alles als super integriertes Bordsystem hast.
Da gibt es auch lustige Horror-Stories mit den Model Xen, mit der höhenverstellbaren Luftfederung, beziehungsweise mit dem, den kannst du schon hochlegen und dann fährst du immer hoch, ruinierst dir halt damit die ganzen Gelenke.
Ah, ja.
Und dann ist so die Lösung, dass halt Tesla dir die Höheneinstellung sperrt und dann klagen halt die Kunden, weil sie jetzt ihr Auto nicht mehr hochlegen können.
Okay.
Solche Geschichten passieren dann dort. Na gut. Basti musste weglaufen, da gab es unten, glaube ich, einen Notfall. Wir machen mal zu.
Sieht so aus. Ja.
Erstmal danke sehr und guten Abend, bis zum nächsten Mal.
Guten Abend.